Herzlich willkommen zu Koppa TS. Das ist der 22.08. und das ist Folge 1. Let's go. Es ist Folge 1. Ich habe es gerade schon gesagt. Es ist die Premiere von Koppa TS. Holt euch eine Stadionwurst, holt euch ein Bier oder wie in Bayern München, Allianz Arena, und bei Mainz holt man sich, glaube ich, eine Weißweinschorle. Gregor, ist das richtig? Ja, ne?
Das ist richtig. Obwohl, gibt es die Weißweinschorle noch bei Mainz?
Doch, es gibt noch die Weißwein. Also ich habe letzte Saison beim 1-1 in München von Gladbach, habe ich, glaube ich, 3 Weißweinschorlen getrunken, ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich war das letzte Mal, als ich in Mainz war, so happy, dass ich nicht mehr weiß, was ich getrunken habe.
Großartig, ihr habt es schon gehört, heute zu Gast bei mir aus meiner persönlichen Fünferkette ist Gregor Rühl, mein alter Spezi von Studio Schmidt, aber auch so Riesenfußballfan, Borussia Dortmund Fan ist er, in Ostdeutschland sozialisiert, ne? Groß geworden in Halle an der Saale, das heißt, da kennt er sich auch aus,
so ist es.
In den unteren Ligen und so weiter und so fort, und deswegen absolut prädestiniert, hier heute mit mir zu reden. Ich muss, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären, Gregor, dass ich hier einmal die Woche nicht mit 5 Menschen spreche, ich glaube, das wäre ein sehr komischer Podcast dann, sondern ich habe eine persönliche Fünferkette, bestehend aus dir, Gregor Rühl, herzlich willkommen, aus Christoph Kramer, aus Dr. Turit Knag, ehemalige Nationalspielerin, die mittlerweile für diese ominöse Packing-Firma von Stefan Reinartz arbeitet, das heißt, sie hat richtig Ahnung von Taktik. Jana Wosnitzer ist dabei, die kennen wir alle noch aus dem Doppelpass, wenn sie den 96er Europameistern da mal gezeigt hat, was eine Hake ist und jetzt halt NFL, RTL macht. Und natürlich Terence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern, vom Betzenberg, den ich wahnsinnig cool finde. Ehemaliger amerikanischer Nationalspieler. Unter Klinsmann debütiert, meine ich. Und kann natürlich auch, glaube ich, coole Geschichten erzählen. Und heute bist du dran. Heute bist du da. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, dass ich Teil davon sein darf. Und ja, du hast einen Fußball-Podcast. Warum denn überhaupt eigentlich generell?
Hey, gute Frage, Gregor. Also, ja, warum generell? Also, ich muss es, glaube ich, auch wirklich mal erklären. Also, ich habe seit jeher immer drüber nachgedacht, irgendwas mit Fußball zu machen. Ich habe ja zwischen Bachelor und Master bei Borussia Mönchengladbach in der Presseabteilung volontiert 2 Jahre und hatte da so ein bisschen das Problem, dass ich, naja, irgendwie in diesen 2 Jahren so die Emotionen so ein bisschen verloren habe. Das lag nicht an Gladbach und nicht an den Mitarbeitern, die waren super, sondern wenn du immer näher dran bist, verlierst du ein bisschen so das Fan-Dasein, weißt du? Und deswegen hatte ich irgendwann so Manschetten, wieder was mit Fußball zu machen, weil ich mir diese kleine Schatulle Fußball und Fußballfan sein irgendwie bewahren wollte in meinem Medientypenleben und hatte echt immer ein bisschen Sorge. Aber ich glaube, so ein Podcast bietet die Möglichkeit, weiter als Fan aktiv zu sein, auch als Fan zu sprechen und die Expertise vielleicht ein bisschen outzusourcen. Außer es geht jetzt um Beobachtungen von mir und so, aber das würde ich ja auch machen, wenn wir zusammen in der Kneipe sitzen würden. Und ich glaube, dieser Podcast bietet jetzt die Möglichkeit, genau das zu tun. Und deswegen mache ich das jetzt, weil ich hatte ja auch diese 11-Freunde-Kolumne, in der ich immer über Fußball geschrieben habe. Und dachte irgendwann, warum eigentlich nicht auch als Audioformat? Also warum denn nicht? Dann habe ich ja noch einen Podcast, kennst du vielleicht, mit Felix Lobrecht, Gemischtes Hack. Und da reden wir auch über alles, aber nicht wirklich über Fußball. Ah. Und jetzt habe ich mir diese kleine Insel hier geschaffen und bin echt froh, dass ihr dabei seid.
Ja, also ich freue mich sehr. Du hast gerade schon gesagt, es ist wie so in so einer Kneipe. Oder wir haben auch ganz oft gesagt, es ist eigentlich wie in der Büroküche so ein lockerer Talk irgendwie morgens übers Wochenende. Und ich glaube, genau das soll es auch sein. Eine Spielwiese, bei der alles so ein bisschen passieren kann.
Genau, das auch noch kurz. Es ist, ich wurde natürlich im Vorfeld immer gefragt, wie läuft das hier ab? Und ich will mir gar nicht so sehr inhaltliche Leitplanken geben. Also was immer passiert eigentlich ist, dass ich mit einem von euch spreche über das, was so mich im Fußball bewegt und euch bewegt, was passiert ist, was vielleicht ansteht, und es gibt immer mal wieder so Specials, die wir einbauen. Heute zum Beispiel haben wir ein schönes Interview noch mit drin, könnt ihr euch drauf freuen, ein knackiges. Aber wenn jetzt zum Beispiel Jogi Löw mir bei ICQ schreibt und sagt, ey, wollen wir mal ein Interview machen, dann schmeiße ich euch natürlich alle raus und dann rede ich mit dem hier eine Stunde, ist doch
und das
logisch.
Passiert ja
dann müsst
oft.
Ihr dann durch. Das kann sein.
Abo!
Und dann hat der Jogi da seinen kleinen Haarschopf gepostet. Der hat immer eine grüne Blume übrigens. Der ist immer on. Der ist immer on, der Jogi. Nee, aber toll. Ey, ich bin großer Vorfreude. Ich freue mich sehr, endlich hier das mal so raushauen zu dürfen und das hier haben zu dürfen. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache.
Und es gibt viel zu erzählen, denn am Wochenende ist die Bundesliga wieder losgegangen. Wie froh bist du denn eigentlich, dass es wieder losgeht? Was war deine schönste oder schlimmste Sommerpausen-Story? Wie happy bist du?
Ach, es ist großartig, dass es wieder losgeht. Also ich bin mir fehlt richtig was. Ich merke immer sehr, wie wichtig Fußball auch für meinen Seelenheil ist. Das klingt sehr groß, aber es ist wirklich so. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, es klingt immer so ein bisschen dümmlich, aber ich verstehe nach wie vor nicht, wie andere Menschen so durchs Leben kommen, ohne dass samstags oder am Wochenende dieses Highlight stattfindet.
Ja.
Also es ist ein unglaubliches Puzzleteil, was da jetzt wieder drin war, als dann Samstag 15.30 Uhr die Bundesliga wieder lief, beziehungsweise Freitagabend schon. Klar, vorher die zweite Liga ging schon los, dann hast du diese komischen Supercup-Spiele und so, das ist ja alles, wenn du jetzt nicht gerade Fan von einem Zweitligisten bist, ist das ja alles nur so leichtes Methadon, das hilft ja nur leicht, aber wirklich, wirklich geil ist dann ja, wenn die Bundesliga wieder losgeht und Freitagabend war es soweit.
Oder man trifft im Urlaub einen Hertha-Torwart, dann hat man, glaube ich, auch viel zu erzählen.
Oder er trifft dich mitten ins Gesicht, kann natürlich auch passieren.
Aber du hast ja gerade schon angesprochen, bei dir ging es ja schon Freitagabend los.
Ja.
Denn du hattest einen schönen Ausflug in den Norden und ich glaube, da gibt es sehr viel zu erzählen und du hast
absurd.
Es mir noch gar nicht erzählt, wir haben es uns komplett aufgespart für heute und ich will natürlich alles wissen. Was hattest du an?
Nein. Du warst ja leider nicht dabei.
Ja, ich hatte leider keine
Zeit. Du hättest ja mitkommen können. Jetzt keine Zeit. Genau, ich durfte in Bremen zu Gast sein, Bremen gegen Bayern München, Auftaktspiel. Weil ich, sagen wir es einfach so transparent, weil ich da Werbung gemacht habe und kurz zum Interview zu Gast war bei RAN. Bei RAN, bei Matthias Oppenhövel und Stefan Kunz. Da war ich im Sandwich zwischen den beiden kurz. Aber das ging schon wahnsinnig spannend los. Also wie kommst du denn in Bremen an? Ich war viel zu früh, es war ein heißer Sommertag. War im gleichen Hotel natürlich selbstverständlich, wie Werder Bremen. Da stand schon der Bus vor dem Hotel, wo einfach so ganz unprätentiös Moin draufsteht auf dem Bus. Das fand ich ganz geil bei Werder Bremen.
Klare Aussage.
War ein toller Tag. Hab mich vorher, wir waren mit Jon und Konsti, die auch hier auf Produzentenseite verantwortlich sind für diesen Podcast, mit denen war ich beim Spiel. Haben uns vorhin auf ein Bierchen getroffen und ich habe denen dann natürlich gesagt, ey, wenn wir zum Weserstadion, das natürlich heißt es Weserstadion, keine Frage,
ja,
zum Weserstadion reisen, dann muss man eigentlich immer zu Fuß gehen. Man muss immer zu Fuß gehen, weil dieser Weg, es gibt kein schöneres Stadion, finde ich, also gelegen, schöneres Stadion in der ersten Bundesliga als das von Werder Bremen. Weil wenn du an der Weser da entlang gehst mit einem Bier in der Hand, dort und dann irgendwann türmt sich dieses Stadion auf mit den ikonischsten Flutlichtmasten, die diese Bundesliga wahrscheinlich seit dem Bökelberg jemals hergegeben hat, türmt sich da auf. Das ist einfach, das ist Fußball pur, das ist Gänsehaut. Dann hast du in Werder Bremen natürlich auch so sehr im besten Sinne nettes Publikum. Das meine ich, nett ist ja sonst immer mittlerweile so ein negatives Adjektiv, aber es sind einfach nette Leute da. Und dann deswegen, wir sind, normal gehe ich immer zu Fuß, leicht angedüdelt. Wenn Gladbach da zum Beispiel spielt auswärts oder ich gucke mal ein neutrales Spiel. Aber jetzt waren wir im Auto unterwegs, mit dem Taxi, weil wir ja beruflich da waren, selbstverständlich. Aber ich habe die dann überredet, ey, wir müssen 10 Gehminuten vorher aussteigen. Sonst macht so ein Spiel in Bremen keinen Sinn. Haben wir dann auch gemacht. Aber was auch ganz witzig war, muss ich ganz kurz erzählen. Wir hatten einen Taxifahrer, der natürlich auch schon, mit dem haben wir dann geredet über das große Spiel heute, über Harry Kane. Und da habe ich mich ausgelassen über Harry Kanes. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Harry Kane hat ja ganz besondere Schuhe an. Harry Kane trägt ja nicht mehr Nike. Nike.
Ja.
Harry Kane trägt Skechers, wie so ein Erdkundelehrer. Hat er ja einfach einen Vertrag mit Skechers.
Hä, wirklich?
Ja, die jetzt irgendwie Fußballschuhe auch machen. Und ich glaube, er ist bislang, ich weiß es nicht, aber so einer der wenigen großen Topspieler. Also die haben eine große Offensive da gestartet.
Weil, was ich mir gut vorstelle, wie Harry Kane Skechers ausspricht. Weil
ja.
Das ist ja jetzt nicht, wenn man mal ein Interview mit ihm gesehen hat.
Aber wirklich, aber Skechers dachte ich, also so wie, als würdest du mit Crocs in den Club gehen.
Ja.
Also das ist so, damit mit Skechers auf dem Fußballplatz und dann habe ich mich da hinten großmäulig über Skechers ausgelassen und das ist doch so Deutschlehrer, die sich auf dem Weihnachtsmarkt auch gerne mal für den Filzstand entscheiden, die tragen natürlich Skechers und mache mich darüber aus, wie das dann so ist, mit Skechers Fußball zu spielen und so und dann sagt irgendwann der Taxifahrer, ich trage auch Skechers, sagt er so. Dann gucken wir so in den Fußraum. Der Mann hatte recht. Und dann habe ich natürlich in meiner alten Manier nicht meinen Mann gestanden und einfach zu meiner Meinung gestanden, sondern habe dann direkt zurückgerudert. Ja, ich meine ja nur Fußballschuhe. Ne? Also ich finde die anderen Schuhe auch super.
Die sind super.
Das sind ganz tolle Schuhe. Man weiß ja, man darf Taxifahrer nicht widersprechen. Also Taxifahrer, die können ja die politisch unkorrektesten Sachen sagen. Ich bin immer deren Meinung. Hauptsache, die bringen mich dahin, wo ich hin will. Ich habe schon die schlimmsten. Also ich habe die politisch schlimmsten Meinungen schon vertreten. einfach um mit Taxifahrern gleichzuziehen. Also bin ich jetzt auch Skechers-Fan. Das nur dazu.
Okay, ganz kurz. Du hast gesagt, du warst im selben Mannschaftshotel wie Werder Bremen. Hast du Ole Werner am Pissoir nach der Aufstellung gefragt?
Das nicht, aber ich wollte eigentlich in der Hinsicht Name-Dropping hier vermeiden, aber jetzt bringst du mich natürlich dazu. Ich habe sofort, als ich in meinem Zimmer lag, was man natürlich so macht, wenn man in ein Hotelzimmer geht, zieht man sich erstmal aus und legt sich in Boxershorts ins Bett. Mhm. Das macht man immer so.
Bin ich jetzt gespannt, wie du jetzt zum Name-Dropping dabei kommst.
Und guckt erstmal Fernsehen. Nee, ich habe Zetterer, dem zweiten Torwart, und Füllkrug geschrieben, wie es aussieht. Wir sind ja im gleichen Hotel und so. Und dann hat der Fülle kurz geschrieben und der Zetterer hat sofort gesagt, ja, wir machen gerade Mittagessen, komm doch runter. Und dann dachte ich, nee. Das ist mir irgendwie so, also mir sind viele Sachen nicht unangenehm, aber das wäre mir unangenehm. So, wenn da so die Werder-Mannschaft steht und dann kommt da so ein Medien-Heini und setzt sich neben Ole Werner und sagt so, moin, und was wird das heute gegen Bayern? Bestimmt nicht einfach, oder?
Ja, es ist also, irgendwie komisch, wenn du dann so Niklas Füllkrug nach dem Salz fragst irgendwie. Und dann
ja, genau. Nee, irgendwie dachte ich, ich bin jetzt ja absolut seriöser Sportjournalist, ich muss noch ein bisschen Distanz wahren und bin dann oben geblieben und habe irgendwie Trovatos weitergeguckt.
Als Vorbereitung auf deinen journalistischen Abend.
Ja, richtig. Und die Minibar geleert und nachher bei Aldi die gleichen Sachen günstig nachgekauft, wie ich es immer so mache. Und
sehr gut. Ganz kurz ich wollte zum Spiel eigentlich mal gehen, weil es war ja ein großer Auftritt, auf den sich natürlich alle gefreut haben. Die Medien haben vorher sehr viel geschrieben, weil The Bosshaus haben ja die Nationalhymne gespielt. Und da ist natürlich meine Frage, Gänsehautstimmung, ja oder nein?
Absolut.
Ich wusste gar nicht, dass die Nationalhymne von The Bosshaus ist.
Ja. Doch, das wissen viele nicht. Das ist endlich mal das Original, haben wir gehört. Nee, ich hatte auch gehofft, dass die eigentlich so durch eine Saloon-Tür erstmal reinkommen. Das hätte ich cool. Also meine Idee wäre ja, wenn du schon The Bosshaus nimmst, und das wurde ja schon viel geungt vorher, dann hätte ich richtig aufgezogen. Dann hätten die da unten diesen ikonischen Spielertunnel im Weserstadion und Saloon-Tür auf zwei Pferden rein. Dann hinten so Saloon-Tänzerinnen, die das Bein hochwerfen, dann so ein bisschen rumschießen mit Revolvern, also wie Polizisten in Augsburg auf Fanbusse. Weißt du, so einfach so ein bisschen rumballern. Und dann wäre es so ironisch und überzeichnet gewesen,
ja,
und selbstreferenziell, dass es die Leute, glaube ich, mitgemacht hätten. Spätestens bei Blüh im Glanze wären alle mit eingestiegen. Ost- und Westkurve.
Ja, ich glaube, die Leute haben ja, die Bosshaus wurden ja ausgebuht. Ich glaube aber, The Bosshaus haben ja immer gesungen, genau, Blüh im Glanze. Eigentlich heißt es doch Brühe im Lichte, oder nicht?
Eigentlich heißt es Brühe im Lichte, gerade in Bremen. Da weiß man, in Delmenhorst in der Nähe, da wurde der Text geschrieben. Ja, keine Ahnung. Also es war, ich verstehe, ich will jetzt auch nicht noch auf Bosshaus draufhauen.
Nein,
so.
Nein.
Das wurde genug gemacht. Ich finde, das einfach, also sagen wir es doch, wie es ist. Wir sind das Land ohne Promis. Wir haben keine Taylor Swift, wir haben keine Lady Gaga, wir haben keinen Harry Styles. Lass das doch einfach irgendeine junge Absolventin von einer Musikhochschule oder Absolventen da spielen, singen, und dann pfeift ja auch keiner, weil dann alle so ein bisschen Welpenschutz haben, und dann ist das ja auch in Ordnung. Aber warum denn immer Promis? Wir haben doch keine. Ja. Ich habe richtig Angst, dass DFL nächste Saison dann da Michael Hirte mit der Mundharmonika hinstellt und wir selber singen müssen. Weißt du?
Ja.
Also du weißt es, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, was das soll mit Prominenten.
Ja.
Also ich bin dann ja da reingekommen und stand dann da unten bei RAN zwischen Oppenhövel und in Kunst.
Du standest tatsächlich wirklich am Spielfeldrand, ne? Also
ja.
Thomas Müller hätte dir eine Pille an Popo zirkeln können.
Ja, Thomas Müller hat mir vorher geschrieben, dass er mich im Auge behält. Und Goretzka hat mir gesagt, hat nur geschrieben Jessica Kastrop, ohne, weil jeder Fußballfan weiß, die hat damals den Ball abbekommen. Er hat
sehr gut.
Einfach nur Jessica Kastrop geschrieben im Vorfeld des Spiels. Und ich hatte wirklich Angst. Die Bayern waren zum Glück noch nicht draußen. Aber das ist als Fußballfan, Alter, ein surrealer Moment.
Ja.
An diesem, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber für mich ist das krass, dass du kriegst dieses RAN-Mikro in der Hand, weil das Logo hat sich ja nicht verändert seit den 90ern.
Ja.
Ich habe zum Tonmann einfach überschwänglich gesagt, endlich. Weißt du, so, weil ich einfach so, da hat der Achtjährige aus mir gesprochen. Dann, und Live-Fernsehen, auch wenn ich den Spaß jetzt echt seit 3 Jahren mache, aber Live-Fernsehen ist noch was anderes, ne? Wenn der Aufnahmeleiter dann sagt so 3, 2, 1 und du weißt, du bist jetzt in 8 Millionen Wohnzimmern da drin.
Man ist nochmal so ganz anders unter Spannung, so, ne?
Ja, ist schon kurios.
Vor allem, weil man ja, also ich weiß nicht, wie es dann da ist, da unten am Spielfeld, aber also Freitagabendspiel, es ist dunkel, die ist, glaube ich, waren alle sehr hyped und es war ja wahnsinnig laut da drin. Habt ihr euch überhaupt verstanden? Oder also wie funktioniert das?
Das würde ich auch gerne mal Leuten sagen, dass du hörst ja den Oppenhövel dann nicht so, wie ihr ihn dann zu Hause auf dem Sofa hört, nämlich,
ja,
sondern du hast einen Stecker im Ohr und stell dir vor, du hast so einen ganz alten Discman, ganz alt, und hast nur einen, früher war es ja cool, nur so einen im Ohr zu haben, da war es ja cool, schlechte Tonqualität, ja, zu haben. Du hast so einen Benzel im Ohr Und so ist das ungefähr. Das hört sich so an, als würde der unten in so einem Bauerjoghurt drin sitzen. Und deswegen ist es echt gar nicht so einfach, da eine Konversation zu führen. Und mittlerweile weiß ich auch, warum die Spieler sich oft nach dem Spiel an so einen Ort zuhalten. Und es war schon krass. Ich habe aber, was mich total geärgert hat, ich habe einen totalen Gag liegen lassen. Stefan Kunz hat ja mit mir über den neuen Derby-Star-Ball geredet, weil der so aussieht wie aus den 70ern, 80ern, 90ern.
Der ist fantastisch, oder?
Ja, super.
So schade, dass die nur die ersten zwei Spieltage damit spielen.
Genau, und dann hat er erzählt, dass er früher immer auf der Asche waren da immer die kleinen Steinchen dann drin in diesem Ball.
Ja.
Und sein damaliger Trainer hat dafür gesorgt, dass die am Ende meist das Kopfballtraining gemacht haben, was dann mega weh tat und du an der Stirn dann diese Steine drin hattest. Und da habe ich ja zu ihm gesagt, dafür hast du aber noch einen ganz guten Haaransatz.
Ja.
Und dann ist mir natürlich erst eingefallen, dass der Nationaltrainer der Türkei ist. Und da hätte ich natürlich einen Gag sagen können, und deswegen bist du ja wahrscheinlich auch nach Istanbul gezogen, weißt du?
Aber deswegen hast du jetzt halt auch einen Podcast, der immer nach dem Spieltagswochenende kommt, weil da kannst du...
Ja, und es gibt ja nichts Besseres als Gags 72 Stunden später.
Zweitverwertung und Erklärung. Perfekt.
Das ist immer super. Nee, aber lass mal über das Spiel reden.
Ja, unbedingt. Also nochmal ganz kurz. Geile Stimmung. Die Hütte hat auch gebrannt, habe ich gesehen.
Ja.
Die Leute in den Kurven scheißen sich nichts.
Das ist ja auch das Schöne, dass ich das hier sage. Ich bin und bleibe Bengalo-Fan.
Bengalo.
Sah das nicht geil aus?
Ich bin davon Fan, dass du Bengalo sagst.
Ja, ich sag Bengalo immer. Ja, natürlich Bengalo. Habe ich Probleme mit der Betonung manchmal. Aber es ist Bengalo-Fan. Das ist einfach fantastisch aus. Ja. Bremer Kurve, wahnsinnig laut. Bayern auswärts, kann man sagen, was man will. Man redet immer viel über die Bayern-Stimmung, aber das war stark. Einfach stark.
Guter Auftritt immer, ja.
Ja, super Auftritt von den Bayern da. Und ja, also dann, das ist mal spannend zu sehen. So, wir saßen ja auf der Pressetribüne.
Mhm.
Pressetribüne ist immer ein bisschen ungeil. Also man ist akkreditiert und denkt so, cool, du hast den besten Blick.
Mhm.
Aber auf der Pressetribüne herrscht natürlich so ein gewisser normaler Ton. So, du darfst jetzt auch nicht natürlich da ausrasten und so, weil links und rechts sitzen Journalisten und Journalistinnen, die irgendwie in alle Herren Länder berichten. Neben uns saß der Schiri-Beobachter, der sich natürlich auch ein bisschen konzentrieren muss.
Ja.
Da kann ich nicht rumbrüllen, Mann, Goretzka, du Idiot, was ist das denn da wieder, du? Weißt du, wenn der da gerade irgendwie sagt, Zweier hat eine gelbe Karte verpasst, dann sind wir da mit Bier erstmal aufgekreuzt. Auf der Pressetribüne kam sofort eine Ordnerin und sagte, nee, hier nichts mit Bier. Dementsprechend hatte ich nach Minute 1 schon eins geäxt. War dementsprechend erstmal guter Dinge.
Vor ihr auch.
Selbstverständlich. Es wird ja nicht weggestellt, dann das gute Bier. Und das Pressetribüne ist immer, weil du kannst eben, du hast alle Privilegien, kannst überall durchgehen, kannst direkt auf den Platz gehen, aber du darfst nicht in den VIP-Bereich und darfst kein alkoholisches Getränk mitnehmen. Also das ist alles so ein bisschen...
Ah.
Es ist so, keine Ahnung, wie Zelten auf Hawaii. So, das ist irgendwie so, das weiß ich nicht.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich meine, du warst ja auch zum Arbeiten da.
Ja.
Aber die Leute, die dann neben dir sitzen, die sind halt zum richtigen Arbeiten da. Mhm. Deswegen. Aber ja, es ist...
Nee, aber es war dann trotzdem cool mal, ich habe mich dann vorgenommen, wirklich mal, als ich das Bier verarbeitet hatte, 90 Minuten Harry Kane zu beobachten.
Mhm.
Was das da, ist der jetzt 100 Millionen wert? Und ich als Laie kann jetzt ganz klar sagen, ja. Weil das mal zu beobachten, wie dieser Typ... Der ja leider auch noch unfassbar sympathisch ist. Das gibt's ja überhaupt nicht.
Ja, er trinkt Skechers.
Ja, natürlich. Das machen die Skechers mit ihm. Aber wirklich, der ist ja auch in den Interviews und so demütig, lobt als erstes die Fans, weiß natürlich, was funktioniert und so. Einfach ein guter Typ. Ich hab immer wieder drüber nachgedacht. Das ist halt einfach der fucking Kapitän der englischen Nationalmannschaft, spielt in der Bundesliga.
Schon krass, ne? Ich finde auch.
Das ist wirklich also ein Coup sondergleichen. Ne? Wenn dir mal die Kapitäne, so Gerard, Lampard war es bestimmt auch mal, Beckham und so, also. Das ist schon krass.
Und
wie der sich... Ja.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast ihn beobachtet, das ganze Spiel. Was ist dir denn da aufgefallen?
Naja, vor allem, wie der sich, wie der arbeitet, wie der rummalocht, weil er genau weiß, ich bin nicht dieser Spieler, der jetzt das Ding hier alleine sich durchtankt und durchdribbelt und dann das Tor macht, sondern ich warte auf diesen einen Moment und den kriege ich auch.
Mhm.
Und bis dahin malocht der und gibt Anweisungen und der hat ein Auge. Zum Beispiel gab es hier eine Situation nach dem, ich glaube nach dem 1-0 war es, dass er einfach noch in der Werder-Hälfte, es sollte schon Anpfiff geben für Werder und er stand noch in der Werder-Hälfte, weil er erst wollte, dass sich die Mannschaft richtig positioniert.
Mhm.
Hat das damit richtig verzögert, was natürlich, man kann sagen unfair, aber es ist einfach ein Leader.
Ja.
Weißt du, der sagt sofort Goretzka dahin, weiter da, links und so und dann ist er erst in die eigene Hälfte, damit die anpfeifen konnten. So Kleinigkeiten einfach, wie er sich fallen lässt und so. Und
ja, wurde viel gelobt, ne? Also dieses sich zwischen den Linien bewegen, sich die Bälle holen.
Großartig. Und dann gab es diesen einen Moment, kein besonders guter Pass, verzögert ein bisschen seinen Antritt, einfach richtig guter Mittelstürmer. Ne? Dieses Timing, diesen Antritt verzögern, damit der Ball genau dann doch in den Lauf geht, dann perfekt vorgelegt.
Ja.
Pieper fälscht ihn ein bisschen ab. Die Frage ist, wie der gekommen wäre. Wäre sehr wahrscheinlich reingegangen, aber wahrscheinlich noch platzierter unten links. Mhm. Aber dann hat er da sein Tor und ich, das ist natürlich als Fan eines anderen Bundesligisten die Horrorsituation gewesen, weil wenn so jemand auswärts in seinem ersten Spiel trifft, wissen wir, was jetzt zu Hause passiert.
Ja.
Er macht zwei.
Ja.
Ist ja klar, der Knoten ist geplatzt. Da kommt schon richtige Wucht auf die Bundesliga zu. Und vor allem, dass Tuchel dann einfach nochmal so zur Crunch-Time am Ende so ein Dreierwechsel, Müller, Tell, Choupo-Moting.
Ja,
da denkst du ja als,
die ja auch
denkst
alle als Amos nicht Pieper gut auch. Performen dann, ne? Also.
Ja, ja. Also, das ist,
Es ist schon krass, aber dann auch irgendwie wieder so Bayern-typisch, ne? Irgendwie dieses komische, eigentlich egale Supercup-Spiel da gegen Leipzig, wo auf einmal Tuchel so, der hat ja da einen vom Leder gelassen.
Wahnsinn, ne?
Und dann so zu starten in die Bundesliga, dass man sich denkt, ach, nö.
Was mir total leid tat, war, auf der Pressetribüne saß vor mir eine Riege von englischen Journalisten, die natürlich alle akkreditiert waren,
ja,
aus London hergeflogen kamen und dann über ihren Harry zu berichten, weil es für die natürlich auch besonders war. Und die tat mir so leid, weil du schreibst ja so einen Spielbericht für Mirror, Sun und so weiter, Guardian und Co. Der muss ja wirklich 5 Minuten nach Abpfiff online sein.
Ja.
Das ist ja de facto so. Und das war ja alles, es sah ja die ganze Zeit lange aus nach so einem langweiligen 1-0 Bayern-Ding, wo Kane blass bleibt.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen mit einem Auge auf den Laptop schielen können. Das war auch das Narrativ, was der Journalist, der vor mir saß, gewählt hatte. Kane noch nicht so da, aber gut gearbeitet. Mal gucken.
Ja.
Weil du musst ja immer prognostizieren als Journalist, was könnte es jetzt werden? Weil du kannst ja nicht einfach nach Abpfiff erst anfangen zu schreiben. Und dann plötzlich macht er das Tor und du merkst, wie der Typ nervös wird. So, fuck, das gibt's doch nicht. Und du siehst das ja, der zittert dann am ganzen Körper wie jemand in der Schule, wenn der Lehrer schon anfängt, die Zettel einzusammeln. Wir kennen diese Nervosität. Du willst die Antwort noch schreiben. So, ab dann ging das los. Dann plötzlich Kane liegt auf dem Boden verletzt und sagt, ich kann nicht weiterspielen. Ich habe irgendwie einen Krampf oder sowas.
Ja.
Dann wurde er noch nervöser. Ist einmal kurz so hochgeschreckt und halb aufgestanden. War völlig... Wie so ein Kommentator von so einem Hunderennen, also völlig ausgerastet. Und dann ist das noch ein 4-0 geworden am Ende und der Typ ist völlig in sich zusammengebrochen.
Der hatte richtig also, was zu ackern da.
Ja, ja.
Vor allem,
weil
du immer hinter ihm standest mittlerweile nach deinem vierten geäxten Bier und ihm wahrscheinlich so gesagt hat, irgendwelche Tipps gesagt hast auf Englisch.
Ja klar, ich habe die ganze Zeit hinter ihm gestanden, Werder Bremen und gesungen ganz laut. Weil dann,
write this down,
weil zur Halbzeit natürlich auch noch ein Bier äxen musste. Also das ist ja, das kommt ja alles dazu. Nee, war ein richtig toller Fußballausflug. Schön, große Ehre dabei gewesen zu sein.
Das klingt fantastisch.
Ganz besonders. Ganz besonderer Tag.
Ganz kurz nur die, was mich richtig genervt hat, war die Diskussion um die Holding Six.
Ja.
Ich kann es einfach am Ende nicht mehr hören. Dachte so, jetzt holt euch einfach Jens Jeremies da wieder hin und halt's Maul.
ja, man neigt dann.
Ist jetzt aber so ein bisschen over, ne?
Ja, das liegt aber auch am Coach. Also, wenn man Thomas Tuchel beobachtet, der mag das ja auch, besondere Vokabeln zu benutzen und so gesehen zu werden, oder? Jetzt mal unter uns, also
ja, ja.
Thomas.
Ist echt so.
Er findet es schon cool, so als der deutsche Guardiola mit den, also der benutzt ja Vokabeln, ne? Also ich kann es jetzt gar nicht imitieren, aber ist dann immer ganz besonders und ganz,
ja, ja.
Ganz hoch philosophisch nicht, eher so die große Motivationskiste.
Fachchinesisch.
Fachchinesisch, genau. Aber wenn es am Ende Erfolg bringt, dann hat er recht. Aber genau daher kommen auch diese Begriffe. Ich glaube, da kommen noch schlimmere Begriffe.
Ja.
Ich glaube generell, dass sich das alles, dass es jetzt ein bisschen durchdreht. Also du hast es ja in der Transferperiode gesehen, was da abging jetzt rund um Harry Kane. Das ist ja auf der einen Seite unfassbar nervig, wie Transfers mittlerweile behandelt werden. Als würde jeden Moment ein Komet einschlagen.
Furchtbar.
Auf der anderen Seite würden sie nicht so drüber berichten, wenn es nicht so geklickt werden würde. Also es ist ja auch mal so ein Geben und Nehmen. Ich kenne viele Sportjournalisten, die darunter auch leiden, die eine schöne Geschichte über einen Drittligisten haben, über einen Platzwart, der seit 40 Jahren da tätig ist und so. Aber mehr geklickt wird halt das Video, auf dem Messi in Miami von einer alten Oma der Einkaufswagen erklärt wird. Und das ist halt Online-Journalismus heutzutage. Und dann machst du halt natürlich den 10. Artikel über Harry Kanes Flugzeug, das jeden Moment ankommt in München. Das ist halt so.
Und hoffentlich morgen ein Artikel über Harry Kanes Schuhe.
Ja, über Harry Styles.
Ah, sehr gut. Wollen wir noch über die anderen Spiele kurz reden?
Warum denn? Wir machen das wie alle anderen Sportmedien. Wir reden über Bayern und dann heißt es Tschüss. Nein, natürlich.
Und nun Werbung.
Wenn so ein großes Fußballfest ansteht wie die Europameisterschaft jetzt 2024, dann ist es bei mir immer so, wenn ich keine Karten habe, fürs Stadion, dann versuche ich mir irgendwie auch die Stadionatmosphäre nach Hause zu holen. Also dieses, ihr kennt das ja, wenn Spieltag ist, dann steht man ja morgens auf und hat schon diese Spieltagsaura überall. Und das habe ich bei diesen großen Turnieren auch. Und wenn ich keine Karten habe, dann versuche ich mir das auch nach Hause zu holen, lad Freunde ein. Dann holt man was, guckt man, was wollen wir essen, was wollen wir trinken vor allem, wo gucken wir, ist mein Fernseher groß genug, was ist, wenn der ausfällt, der Fernseher, was mache ich dann und so weiter, weil viele guckt man ja auch mittlerweile über Stream und so weiter und so fort. Aber all diese Fragen, die kann ich euch komplett abnehmen, beziehungsweise mein heutiger Werbepartner, das ist Lidl. Lidl Deutschland hat nämlich was ins Leben gerufen, ihr könnt euer eigenes Fanfest, euer Lidl-Fanfest gewinnen, euer Private Viewing quasi für ein Spiel während der UEFA Euro 2024, weil Lidl ist offizieller Partner der UEFA und bringt eben die Europameisterschaft dann zu euch nach Hause und so nehmt ihr teil. Ihr müsst euch mit 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, bitte also wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr entscheiden. Video über lidl.de/fanfest hochladen. Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Ganz wichtig noch als Info ist, dass ihr eine Community seid und eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern zur Verfügung habt. Ganz egal, ob ihr ein Sportverein seid, ein Freizeitverein, eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Völlig wurscht, wäre aber ganz gut, wenn ihr euch kennt. Und das beinhaltet das Lidl-Fanfest. Also das könnt ihr kriegen. Teilnahme von 50 bis 250 Personen sind machbar. Eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-EM. Ein Foodtruck gibt's, eine Getränkestation, eine Fotobox, eine Kinderspielstation, wenn die auch dabei sein wollen und viele weitere Überraschungen. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Was war denn so dein, nicht Highlight, ist immer so eine große Frage, wo hast du so hingeguckt?
Ja, interessant natürlich, Leverkusen-Leipzig, einfach weil ich beide Kader irgendwie super spannend finde. Ich glaube, ja. Leverkusen irgendwie geht ja jetzt für viele als Geheimtipp vor der Saison, einfach weil sie gute Leute geholt haben mit Xhaka, mit Grimaldo, mit Boniface. Ich weiß noch nicht, wie man ihn ausspricht.
Ja, ich bin da auch so übergriffig, dass ich glaube, ich überlege, ihn für immer falsch auszusprechen. Einfach. Das ist doch kein Boniface, nee, oder? Also, aber er heißt so.
Ja,
ich habe extra nochmal in die Leverkusener Vereinsmedien reingeguckt bei YouTube und sie hat ihn angekündigt als Welcome Boniface. Und dann dachte ich so,
ich traue dem Braten aber noch
dann
nicht.
So, genau wie ich habe mich immer geweigert, Demichelis zu sagen. Und ich habe aus seinem Umfeld gehört, dass er wirklich so heißt. Aber ich sage trotzdem Demichelis, das ist mir völlig egal.
Mal schauen. Vielleicht kann er, wir laden ihn einfach irgendwann mal ein und er soll uns hier einfach sagen, wie er am liebsten genannt werden will.
Auf jeden Fall, du hast recht, der Kader ist brutal. Aber erstmal auf dem Papier, ne, dachte man. Und dann haben sie ja dann doch gezeigt, was in ihnen steckt. Und eine der Mannschaften aktuell, nämlich Red Bull Leipzig, geschlagen zu Hause. Und uns war ja vorher klar, wer das gewinnt, das ist schon ein Statement, hat Jonas Hofmann gesagt. Und das ist jetzt auch ein Statement.
Voll. Also grundsätzlich erstmal generell einfach ein Spiel, was man sich mega gern angeschaut hat. Einfach wahnsinnig agil, super viel hin und her. Viele Chancen, die da unser besprochener Boniface, auch irgendwie ein cooler Spielertyp, irgendwie so sehr bullig und trotzdem beweglich. Und
ja.
Das hat schon Bock gemacht, weil Leipzig hat ja auch einen ganz guten Kader. Also die haben sich ja auch gut verstärkt. Deswegen, ja, hat das schon Bock gemacht, dieses Spiel zu schauen. Und wenn dieses Niveau, wenn es irgendwie so ein, zwei Spiele am Spieltag gibt, an einem Samstag, wo das Niveau so ist, dann habe ich Lust auf die Saison. Also es war schon gut.
Aber am Ende machen wir uns doch nichts vor. Am Ende ist es doch wahrscheinlich wie immer. Wie beim HSV in der zweiten Liga, die werden jetzt funktionieren. Und am Ende reicht es dann aber für ganz oben dann doch wieder nicht.
Ja, ich weiß es. Ich weiß nicht, was in Xabi Alonso noch so drin steckt. Also der schöne Mann an der Seitenlinie hat.
Oh, ist ja auch echt schön.
Ist schön, ne?
Schöner Mann. Und auch Ausstrahlung, ne? Ich muss jetzt auch mal in die, sagt man das, in die Presche springen? Ja, ne?
Ja.
Eine Lanze sprengen und in die Presche sprechen. Für Jonas Hofmann. Also ich bin ja, es ist jetzt kein Riesengeheimnis, Achtung Schreck, Riesen-Gladbach-Fan. Und Jonas Hofmann ist von uns zu Leverkusen gewechselt und ist ein unglaublicher Qualitätsverlust für uns, weil er wahnsinnige Assist-Quoten hat in den letzten Jahren für Gladbach. Die muss man erstmal wieder auffangen. Und da gab es natürlich im Vorfeld ein bisschen Unkenrufe, warum denn zu Leverkusen, was ist denn mit dem und so. jetzt, habe ich auch zugehört. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh Jonas, Mann, noch nicht an Leverkusen, was soll das denn jetzt, ey? Mann, dann geh doch wirklich zu einem, sorry an alle Leverkusen, aber zu einem richtigen Top-Verein. Aber jetzt mal diese Fanbrille beiseite.
Ja.
Versetz dich mal in Jonas Hofmann, der 8 Jahre die Knochen hinhält in Gladbach, tolle Sachen erlebt hat, unglaubliche Sachen, Titel nicht geholt hat, ist jetzt im besten Fußballeralter, wie wir bei Premiere sagen, und hat dann die Situation, dass Gladbach einen unglaublichen Umbruch einleitet, wo er natürlich die Möglichkeit hat, du bist der Zielspieler auch in der Kabine, so an dem sollen sie sich hocharbeiten, an den sollen sie angucken, von dem sollen sie lernen. Macht sicherlich Spaß, aber dann ruft halt plötzlich Xabi Alonso bei dir an.
Ja.
Es ist halt Xabi Alonso, der dich anruft. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie wie früher jetzt Robin Dutt, der Leverkusen-Trainer war. Nichts gegen Robin Dutt auch wieder, aber das ist so, das ist was anderes. Xabi Alonso ruft dich an, der hat eine Idee, der sagt, wir holen die und die Spieler. Du kannst wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo er jetzt wohnt, aber er kann theoretisch da wohnen bleiben, wo er wohnt. Er wohnt sicherlich im Rheinland weiterhin. Er verdient sehr wahrscheinlich mehr Kohle und hat die Möglichkeit, im DFB-Pokal bzw. Europa League waren sie im Halbfinale, wer weiß, was in der Champions League drin ist, nicht der Titel, aber die Möglichkeit, in die Champions League zu kommen, ist da mit der Truppe. Ey, da muss man auch mal kurz die Fanbrille beiseite legen und sehen, der ist halt Arbeitnehmer. Und klar beschäftigt er dann damit und geht dann halt am Ende auch dahin. Also ich kann es ihm kaum verdenken, ehrlich gesagt. Und das sage ich vor einem Spiel gegen Leverkusen jetzt am Samstag. Ne? Das ist schon, also es fällt mir nicht leicht, das hier gerade zu sagen, aber wenn man sich wirklich in ihn reinversetzt, ist das schon alles in Ordnung.
Ja, manchmal brauchst du halt auch nach, weiß ich nicht, 8 Jahren, brauchst du dann vielleicht auch einfach nochmal irgendwas Neues, einen neuen Impuls. Und ich glaube, diese Transfers, also Xabi Alonso ist ein Riesengrund dafür, dass die dahin gewechselt sind. Der ist halt einfach jung, er ist ein wahnsinnig erfolgreicher Spieler in seiner aktiven Karriere gewesen und irgendwie versprüht er halt einfach auch so ein gewisses Esprit da an der Seitenlinie. Und
exakt. Ich habe zum Beispiel das Buch gelesen von dem Spielerberater Volker Struth, der auch nochmal ein ganzes Kapitel oder mehrere dem Wechsel von Mario Götze zu Bayern München widmet, sein Spieler war und jetzt wieder ist. Und der ist wirklich, das geht da eindeutig hervor, und das hat Kloppo ja auch schon mal so durchdringen lassen, der damals ja Dortmund-Trainer war und zusammen mit Zorc von diesem Wechsel sehr überrascht wurde. Der ist nur wegen Pep dahin gewechselt zu Bayern. Nur wegen Pep.
Ja.
Das war der einzige Grund. Pep Guardiola, er will unbedingt zu Pep Guardiola. Und das darf man nicht unterschätzen, was das halt auch so, deswegen nochmal zurück, Xabi Alonso, Real Madrid-Legende, absolute Weltmeister, mit Spanien, Europameister mit Spanien, Champions League gewonnen, bei Bayern dann noch Dinge gewonnen. Natürlich, also nimmst du deinen Hörer ab und hast du Gänsehaut, ist doch klar.
Voll. Ja, Leverkusen. Schauen wir mal, was wird's, oder? Sorry. Entschuldigung, aber du hast schon gerade angesprochen, am Samstag geht's für deine Borussia gegen Leverkusen. Was sagst du erstmal, bevor wir über das Augsburg-Spiel reden, zu den Transfers? Also Hofmann ist weggegangen, wurde aber ja auch ersetzt.
Ja, es wurde, Gladbach hat endlich mal richtig Tempo wieder. Honorar, Ngumu. Ngumu wirkt wie ein Neuzugang, muss ich sagen. Also im letzten Jahr ja unter Farke nicht wirklich auf dem Platz durfte, über länger als 10 Minuten. Aber der hat richtig Tempo, der Junge. Ja. Honorar auch. Vorne haben wir jetzt einen langen Stürmer drin, Tschechen. Oder wie die Boulevardpresse ihn schon nennt, die Tschechenlatte ist vorne drin. Und da kam, also es ist, naja, erstmal, Gladbach galt ja in der Sportjournalie vor dieser Saison als die Wundertüte. Die Wundertüte gehe ich auch mit, weil einfach der Umbruch so stark ist und so viele Spieler in der ersten Mannschaft sind, die noch nie Bundesliga gespielt haben.
Ja.
Oder drauf und dran sind, in die erste Mannschaft zu kommen. Und da gehört ja auch ein Honorar dazu, zum Beispiel, ne? Oder andere, die dann erst auf den Platz kommen, und Tschwanschara natürlich auch vorne im Sturm. Und dann ist es, jetzt bleibt es die Wundertüte, weil du spielst einfach 4-4 am ersten Spieltag. Was machst du jetzt damit?
Ich wollte gerade sagen, es hat sich ja so wahnsinnig krass bestätigt. Also wenn es nach vorne weiter so läuft, okay, oder?
Ja.
Also das sah ja echt ganz gut aus alles. Auch sogar ein Tor nach dem Standard irgendwie von Itakura und so.
Ja.
Aber nach hinten, ja.
Hui.
da
ja, vor allem
da muss auch ein bisschen
alles die Angriffe von Augsburg liefen halt vor allem über die Außen. Und da kommt bei Leverkusen nochmal Hofmann, Grimaldo und Co. kommt da nochmal ein ganz anderes Tempo auf die Jungs zu. Da bin ich gespannt, ob wir das in den Griff kriegen. Also müssen wir. Ich glaube, müssen auch irgendwie umstellen oder vielleicht mit einer Fünferkette dann defensiv agieren. Ich weiß es nicht, aber das ist ein bisschen besorgniserregend, dass du 4 Gegentore gegen Augsburg kriegst am ersten Spieltag, keine Frage, dass du auch 3-1 führst und das nicht ins Ziel kriegst. Das musst du hinkriegen. Trotzdem ist das, was ich da gesehen habe, eine junge Mannschaft, die Bock hat, die neu ist, die irgendwie lernen will. Und das ist ja genau das, was jeder Gladbach-Fan sich aktuell jetzt wünscht. Wo die am Ende landen, also ich habe noch keinen Gladbach-Fan gesehen, der bei Verstand ist, der vor dieser Saison sagt, wir sollen da und da landen. Alle, die ich kenne, sagen, Platz erstmal egal, ob sie nicht absteigen, aber wir wollen mal wieder sehen, dass eine Mannschaft sich da zerreißt und so der Funken zwischen Spielfeld und Kurve wieder übergeht. Einfach eine Truppe, die Bock hat, ja, die einfach alles gibt. Und das ist dann ja, also da habe ich auch mit Kramer mal drüber geredet im Urlaub, dass es eigentlich unfassbar einfach ist, in Nordrhein-Westfalen Fußballprofi zu sein. Du musst einfach nur alles geben. That's it. Das wird honoriert.
Kurve wird es dir danken.
Genau, das ist klingt cheesy, aber es gab eine Schalker Mannschaft, die ist abgestiegen, die wird um die Felddienstarena gejagt. Es gab eine Schalker Mannschaft, die ist abgestiegen, die wurde mit Applaus verabschiedet. So, ja. Sportlich das Gleiche erreicht, wenn du so willst.
So.
Und das hat Gründe. Das hat einfach Gründe. Und das erwarte ich und das erwarten, glaube ich, alle von Borussia, dass alle Fans, die es mit Borussia halten, dass da eine Mannschaft ist, die alles gibt. Und dass da auch Fehler zugestanden werden, gehört absolut dazu. Wir haben da einen ganz jungen Außenverteidiger mit Luca Netz, der als eins der größten Außenverteidiger-Talente Deutschlands gilt. Ausgebildet in der Hertha-Jugend, die übrigens, man lacht immer sehr viel über Hertha aktuell, aber eine unglaubliche Jugendarbeit hat. Der kommt und der muss Fehler machen, damit er sie in Zukunft nicht mehr macht. Das ist einfach so. Und das gehört in dieser Saison absolut dazu. Wir werden so unglückliche Spiele noch haben in dieser Saison, definitiv. Vielleicht verlieren wir auch mal sang- und klanglos am Samstag gegen Leverkusen. Kann sein. Aber ich hoffe, dass dann alle ruhig bleiben und merken, das ist eine junge Truppe, die will. Und das ist das, was ich mir einfach wünsche, diese Saison. Mehr will ich gar nicht.
Du bist ja am Samstag im Stadion, richtig?
Mhm. Dann ich bin gegen Leverkusen da, ja.
Nächste Woche dann bei Copa TS einmal hören, wie die Gladbacher so, wie du die so live erlebt hast und ob die Wundertüte, ja, ob das positiv vielleicht sogar fruchtet. Ganz kurz vielleicht noch 2-3 Sätze zu Union. Mhm. Wahnsinn, oder? Ich bin völlig begeistert. Erstens vom Transfersommer.
Ja.
Dein guter Kumpel Robin Gosens ist ja jetzt Köpenicker.
Der ist jetzt in Berlin.
Aber auch sonst irgendwie ganz, ganz guten Kader zusammengestellt und dann am Sonntag dieser Auftritt gegen Mainz. Kevin Behrens, der irgendwie eigentlich so ein bisschen unterm Radar fliegt.
Oder?
Also tatsächlich Regionalligaspieler eigentlich gemacht hat und auf einmal dann...
Der, so, wenn er jubelt, ist ja ein gut aussehender Mann, aber wenn er jubelt, sieht er aus wie ein böser Willem Dafoe. Muss man darauf achten.
Ja, sehr gut.
Krass. Weißt du? Das ist so ein bisschen, googelt mal, also an alle nach 2000 Geborenen, googelt mal Willem Dafoe und alle anderen, ihr wisst, was ich meine. Ja, also Union, Wahnsinn. Also es wirkt ja wirklich immer wie, der Gag ist oft gemacht, aber es ist wirklich so, als würde jemand in der vierten Saison Fußballmanager spielen. Das ist so, ne? Wirklich, also man glaubt das ja gar nicht. Die sind doch damals mit St. Pauli in die zweite Liga aufgestiegen, ne? Und daran siehst du ja, was möglich ist.
Ja, kennst du das manchmal, wenn du so Szenen siehst und dich ja überlegst, okay, hätte mir vor 5 Jahren jemand diese Szene gezeigt, hätte ich mich gefragt, hey, was ist das? Und dann siehst du irgendwie Gosens, der eingewechselt wird, Kevin Volland, der eine Vorlage macht, dann dachte ich so, hätte mir jetzt vor 5 Jahren jemand diesen Ausschnitt von der Zusammenfassung gezeigt, hätte ich so gedacht, hä, was ist denn da los?
Absolut, ne?
Und irgendwie, ja, keine Ahnung, geile Stimmung in der alten Försterei. Beim ersten Tor war die Choreo, glaube ich, noch oben sogar.
Ja.
Es ist schon...
Weiß kann nicht, in 2 Wochen kann wirklich ein ganz normaler Kommentar sein bei Union Berlin in Köpenick an der alten Försterei. Bonucci auf Gosens, der noch am WM-Finale im Mai stand. Gosens zieht rein in den 16er, Pass auf Volland, Tor. Das ist einfach ein völlig normaler Kommentar bei Union Berlin.
Voll.
Und das ist wirklich großartig, was sie da leisten.
40.000 Dauerkarten verkauft für die Champions League.
Ja, total. Euphorie, ganz klar. Ich will nicht direkt wieder Wasser in den Wein kippen. Aber ich bin gespannt, wenn der Erfolg so weitergeht, wie sie dann mit Misserfolg, der kommen wird, umgehen, auch als Fans. Weil natürlich, es wird immer, weißt ja auch viel drüber, es gibt diese Anfangseuphorie, wenn du irgendwann mal wieder international spielst, haben wir in Gladbach ja auch erlebt. Wir haben ja so viel international gespielt in den letzten Jahren, dank Lucien Favre und dann auch Marco Rose, muss man sagen, dass dann irgendwann, dann wird dann schon gepfiffen, wenn du gegen Wolfsberg zu Hause auf den Sack kriegst und so, oder wenn du wenn du rausfliegst in der Europa League Gruppenphase und das wäre 5 Jahre vorher undenkbar. Die hätten die Mannschaft trotzdem zu Tode gefeiert. Ja. Und da bin ich gespannt, wie die Kurve damit umgeht. Also wenn das jemand hinkriegt, glaube ich, dann Union. Bin gespannt, aber das ist schon...
Generell zu sehen, ne? Weil es ist ja irgendwie schon in Anführungszeichen so der Kult-Club und ja. So, wenn Kult zu kultig wird, dann ist es auch schon wieder nicht mehr geil. Ne?
Also ja, dann, ja, vor allem dann kommen halt auch andere ins Stadion. Also es wird ja bald, also im Hip-Hop ist es ja so, dass Hertha gerade wieder cool wird, aber ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass du halt bald St. Pauli-esk viele Werbeagenturen dann bei Union da in den Logen sitzen hast, mit Leuten, die dann auch versuchen in den Stehblock zu kommen und dann... Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dass so ein bisschen unterwandert wird, als Coolness-Faktor zur Union zu gehen. Ja. Das Gute ist, es ist so super schwer, an Karten zu kommen.
Die sitzen da, glaube ich, mit ihrem Arsch gut drauf. Das ist, glaube ich, wirklich gut für die.
Ja.
Aber ja, genau. Nächste Saison in Hertha dritte Liga, dann ist da, verlagert sich der Kult wieder in Westen.
Ja, aber wie die auf den Punkt da sind, ne? Also dann spielst du gegen Mainz und nicht gegen irgendein Mainz, sondern es ist das Bo Svensson Mainz, das wirklich sehr stabil eigentlich immer ist, sehr gut geordnet, sehr motiviert. Und dann knallen die da 4-1 weg am ersten Spiel. Also ist schon, vom erste Minute 1-0.
Top-Tag.
Ne? Ja, keine Ahnung. Also Union ist wirklich gruselig, weil es ist ja, wie Hermann Gerland immer gesagt hat, immer Glück ist Können. Und irgendwann ist es dann auch kein Glück mehr.
Das ist so.
Ja, Wahnsinn. So, Gregor, was wir hier auch immer haben in dieser Sendung, das ist das erste Mal, einzige Mal, dass ich das anmoderieren werde. In Zukunft wird das einfach auch, da sind wir wieder bei Kult, einfach da sein. Wir haben eine kleine Rubrik. Nämlich den Flopmöller und Topmöller der Woche. Und im Topmöller und Flopmöller der Woche, das hat jetzt nichts mit dem neuen Eintracht Frankfurt Trainer zu tun, sondern vielmehr mit seinem Namen. Und ich denke, ich bin auch so sozialisiert, bei Topmöller denke ich eher immer noch an seinen Vater, oder? Muss man ehrlich sagen, Gregor.
Klausi.
Ja, Klausi. Wahnsinn. Der stand einmal im Champions League Finale, ne? Damals in Glasgow gegen Real Madrid.
Zu Recht.
Wo Zinedine Zidane dieses unfassbare Tor gemacht hat, was heute noch als Statue in Madrid zu sehen ist. Habe ich links, mir da schon angeguckt. Ja. Unglaublich,
direkt.
Unglaublich. Auch die Leverkusen-Mannschaft, Wahnsinn, wahnsinnig geil. Genau, und im Topmöller und Flopmöller der Woche, das ist einfach eine ganz einfache Rubrik, in der wir was Gutes und was Schlechtes prämieren jede Woche, oder? So kann man es doch einfach ausdrücken.
So einfach kann man es ausdrücken.
Ja, bevor ich mir den Mund fusselig rede.
Der Topmöller der Woche.
Und der Topmöller der Woche ist diese Woche natürlich, dass die spanische Nationalmannschaft der Frauen Weltmeister geworden ist. Glückwunsch für uns. Campeones.
Herzlichen Glückwunsch im Finale 1-0 gegen die Engländerinnen.
Ja. Und endlich mal auch, immer wenn Spanier gewinnen, oder in dem Fall Spanierinnen, dann freue ich mich, wenn die dieses unsägliche Campeones-Lied singen, weil das hat sich ja eingebürgert in diese wahnsinnig unkreativen Fußballmannschaften, die alle nur noch Campeones immer singen. Also City wird Champions-League-Sieger, Campeones, Bayern wird Meister, Campeones. Ja. Mein Gott, sing doch mal was Eigenes. Jubel, wie Frank Ribéry gesagt hat, weiß ich nicht, irgendwas, also...
Bisschen Kreativität könnte man sich da schon wünschen.
Zum Glück hat es dieses abgelöst, aber Campeones ist es auch noch nicht. Aber trotzdem nochmal Gratulation an die spanische Nationalmannschaft der Frauen. Das Ding gewonnen, 1-0.
Was daran ja ein bisschen besonders ist, die Spanierinnen hatten irgendwie so ein bisschen, lagen im Clinch mit ihrem Trainer.
Ja.
Den sie nicht so richtig... Ja, fanden sie nicht so gut.
Genau, die haben sich im Februar noch, da im Frühjahr dazu für ausgesprochen, dass der bitte zurücktreten soll. Hat er gar nicht dran gedacht.
3 Spielerinnen sind sogar freiwillig zu Hause geblieben, ne?
Hättest du dann die Klasse, das gar nicht, als Trainer, wenn du jetzt der Trainer wärst, das gar nicht mehr anzusprechen? Oder, weil ich hätte die Klasse nicht. Ich würde sagen, fickt euch, seht ihr? Ich hab das Ding geholt, weil ich wäre so
ein Typ. Ja, ist das jetzt so auf so einer Party, die liegen sich alle jetzt so in den Arm und tun so, als wäre gar nichts gewesen.
Ja. Ich hätte den Spielerinnen, die zu Hause geblieben sind, einfach nur so eine... Welchen Emoji hätte ich geschickt? Ich glaube, den mit der einen Lachträne.
Oder diesen Mann, der so die Arme hochmacht. So.
Ja, das auch. Ja, das irgendwie sowas. Na, er hat das Ding auf jeden Fall geholt. Aber kann er trotzdem ein Arschloch sein? Also kann er trotzdem, also es gibt ja auch die Stories von Felix Magath einfach, dass die sind zwar, haben da Titel mit ihm geholt, aber schön fanden sie das Leben unter ihm dann trotzdem nicht. Und das ist halt immer die Frage, ne? Ist es,
Felix.
Ordnest du dem alles unter? Oder auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall Gratulation an Spanien. Fand ich auch ganz interessant, die Jenny Hermoso, die hat ja den Elfmeter verschossen, hätte das 2-0 machen können und dann wäre das Ding schon durch gewesen. Und die Mary Earps, die Torhüterin von England, die hat das Ding gehalten und einfach, ich fluch ganz schön oft in dieser Folge, aber ist egal, jetzt zitiere ich es ja, da hat sie einfach so ganz laut in den Nachthimmel gebrüllt, fuck off, vor Freude. Das fand ich fantastisch. Da ist die Nähe zu dem... zu den Landsleuten, die gerade im Pub stehen, irgendwo in Birmingham, ganz nah in dem Moment. Ja. Sind einfach so fuck off und ja, du hast den Akzent ablesen können von den Lippen. Das fand ich großartig. Jenny Amoso danach, also fand ich das Schlimmste, was ihr passiert an dem Abend. Die wurde auch noch abgeknutscht, irgendwie so halb gegen ihren Willen, aber gegen ihren Willen. Jetzt hat sie irgendwie gesagt, das ist doch nicht so. Auf jeden Fall, also eine ganz komische Situation. Man kann nur froh sein, dass nicht Tibet Weltmeister geworden ist, hätten sie eben die Zunge lutschen müssen, dem Verbandspräsidenten. Das ist da ja ganz groß im Kommen gerade als Trend. Ja. Nein. So, kommen wir zum Flopmöller der Woche.
Der Flopmöller der Woche.
Und der Flopmöller der Woche, wir kommen nicht drum herum, Gregor, wir müssen einmal das Thema Saudi-Arabien touchieren.
Ja, es ist...
Streifen. Neymar kam an. Und er kam nicht mit einem Bierbike oder mit einem Uber. Nein, Neymar kam mit einer 747.
Mit einer 747, in der 400 Sitzplätze sind, ist er einmal kurz darüber geflogen, hat irgendwie so ein paar Freunde mitgenommen. Wahrscheinlich waren sie so zu 25.
Ja.
Keine Ahnung, was sie da, vielleicht haben sie da Fange oder Verstecke gespielt da im Flieger. Und es ist irgendwie alles so unsympathisch und nervig.
Ja, und immer wenn ich das sehe, finde ich es wichtig, dass wir, also wenn so ein Spieler da einfach mit einer Boeing 747 alleine nach Saudi-Arabien fliegt, dann in dem Moment wird's mir, finde ich, immer sehr wichtig, dass wir weiter Bambus-Zahnbürste benutzen und wiederverwertbare Kaffeekapseln, weil damit ist es dann zu retten.
Ja,
weißt du?
Ich habe auch gelesen, er soll ja wohl vor Ort den Müll trennen.
Ah, okay, ja, dann nehme ich alles zurück. Aber er stand auch nur davor auf dem Foto, ne? Also wie Annalena Baerbock. Also da ist dann kein Riesenunterschied. Ob er wirklich damit geflogen ist, wissen wir nicht. Aber es ist ja, guckst du Saudi League?
Bist du wahnsinnig?
Nee, aber guckst du mal so rein, so, man guckt ja auch das perfekte Promi-Dinner, wenn man wissen will, wie Lorenzo so lebt oder L'Oréal London.
Ich war gestern kurz davor, weil ich bei YouTube oder so wurde es mir vorgeschlagen, die Zusammenfassung von dem ersten Spiel von Benzema oder so und dachte so, guckst du es jetzt an oder lässt es? Und dann dachte ich so, nee, auf keinen Fall, die Scheiße ziehe ich mir nicht rein, ich habe keinen Bock darauf.
Nee, ich bin
froh, dass du zum Podcast nicht nach Saudi-Arabien gewechselt bist, sondern hier geblieben bist.
Ja, das stimmt. Aber was glaubst du denn, wer macht's? Wer holt denn den Titel da? was ist denn da deine Prognose bei Saudi-Arabien? Also, weil macht's Al-Nasser oder keine Ahnung.
Ich kann die nicht mal auseinanderhalten.
Ich habe nicht mal mehr einen Take zur Saudi League. Ich habe nicht mal einen Take dazu. Ich habe ja viele Interviews jetzt hinsichtlich dieses Podcasts gegeben und wurde natürlich auch immer auf die Saudi League angesprochen und musste mal sagen, Leute, ihr wollt wahrscheinlich jetzt hören, ich bin wahnsinnig außer mir. Ich empfinde gar nichts. Ich empfinde überhaupt keine Emotionen, weil das so weit weg ist von meinem Fußball. Ich will jetzt nicht wieder mit diesem sozial-fußballromantischen Bratwurst-Biergeruch kommen, aber doch will ich. Weil das, also wenn, keine Ahnung, wenn ich, also Neymar hat den gleichen Job wie Tim Kleindienst. So, weißt du, das ist halt, wenn die sich treffen, sind das Arbeitskollegen. Und trotzdem sind die ja so unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Welten, die bearbeiten und in die groß geworden sind als Stars, dass ich irgendwie, ich empfinde nichts.
Ich empfinde gar nichts.
Ich habe nur bei Henderson war ich enttäuscht, weil der sich immer so auf die Fahne geschrieben hat, so sehr woke zu sein und sehr die Hand reichen und sehr für Initiativen eingestanden hat im Zuge der WM in Katar. Guter Mann. Und Gerard, einfach ein absolutes Idol von mir. Und die beiden sind jetzt auch da. Da war ich sehr enttäuscht.
Ja.
Aber bei den anderen, ob da Benzema hingeht, ob da Kanté hingeht, ob da Neymar jetzt spielt, ich empfinde nichts. Gar nichts. Also das ist wie als damals Marc Bartor von der ARD zu Sat.1 Nachrichten gegangen ist.
Genau,
so,
den Vergleich wollte ich auch gerade
machen. Das ist für mich so, mehr empfinde ich nicht. Also da war ich ja auch nicht, da habe ich auch nicht die Hände im Kopf zugeschlagen und war 3 Tage nicht zu sprechen.
Ich guck mir lieber Tim Kleindienst an statt Neymar in der Wüste und soll er da mit seiner Boeing irgendwo hinfliegen. Ja. Mir ist das irgendwie alles egal. Ich habe keine Lust darauf.
Das war auf jeden Fall unsere kleine Rubrik Top und Flopmöller der Woche. So, Gregor, eins haben wir ganz vergessen, wenn ich dich schon mal hier sitzen habe als riesen Dortmund-Fan, als Kind der Südtribüne, will ich fast schon sagen, dann liegt es natürlich nah, auch über den BVB zu sprechen. Können wir im Anschluss auch noch kurz, aber ich dachte mir, warum nicht mit jemandem sprechen, der live dabei war, der live bei dieser Hitzeschlacht in Dortmund dabei war gegen den 1. FC Köln. Nämlich Mats Hummels, mit dem habe ich gesprochen, ich durfte ihn interviewen, habe mit ihm über alles Mögliche geredet, auch über dieses Spiel gegen Köln. War eine große Ehre, dass er da mitgemacht hat, weil er gibt eigentlich kaum noch Interviews gerade. Deswegen alle Hummels-Fans, alle Fußballfans jetzt aufgepasst. Mats Hummels und ich haben ein bisschen geschnackt. Bitteschön.
Und nun Werbung.
Freunde der Sonne. Ich habe ja irgendwie so eine Schwäche für Dinge, die keiner mag. Immer wenn irgendwas keiner mag, dann finde ich das immer ganz gut. Und das ist vor allem in der Tierwelt so. Jetzt fragt ihr euch, wo will der denn hin? Das hört ihr gleich. Zum Beispiel früher, wenn wir im Zoo waren oder so, alle haben sich die Löwen angeguckt, Elefanten und so. Ich stand dann da im Rücken zum Gehege und habe mir die Tauben angeschaut. Fand ich irgendwie cooler. Tauben finde ich irgendwie spannend. Die machen ja scheinbar alles richtig, sonst gäbe es davon nicht so viele. Ha, es geht an dich, Tiger. Und genauso ist es bei Waschbären. Waschbären werden auch international immer so ein bisschen verschrien. So, die fressen so viel, die sind so unersättlich, die wühlen durch Mülltonnen und sonst was. Aber ich finde das völlig legitim, weil die fressen einfach das, was sie lecker finden und davon einfach kriegen sie nicht genug. Und das ist doch völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich bin Waschbär-Fan und deswegen ist es genau richtig eigentlich, dass mein heutiger Werbepartner Simon Mobile den Waschbären als sein Tier auserkoren hat. Das ist sein Werbetestimonial und ich finde es großartig, weil Simon Mobile steht eben für den perfekten Mobilfunkvertrag mit sehr viel Datenvolumen. Also der Waschbär, der geht dahin, wo es gut ist und dann will der so viel, wie es nur geht. Und das kriegst du eben da auch. Weil wer jetzt einen Vertrag mit Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst mal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Da wird der Waschbär in mir glücklich. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Und weitere Vorteile von Simon Mobile, die mich wirklich glücklich machen. Zum einen, weil ich wahnsinnig konservativ bin, was so Verträge angeht. Man kann den monatlich kündigen. Oh, ist das nicht geil. Einfach keinen Druck haben, keine Angst. Wenn du alles doof findest, kannst du einfach monatlich kündigen. Ist doch fantastisch. Wirst du aber nicht doof finden, denn es gibt noch Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosen 5G, eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/COPPA und wie immer in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mit den Waschbären los und suche mir noch irgendwas. Und davon ganz viel. Ganz viel.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPA TS.
Mats, grüß dich.
Ich grüß dich, Tommy.
Glückwunsch zum Auftaktsieg 1-0. Wie habe ich nachgeguckt, wie letzte Saison auch schon 1-0 gegen Rheinländer gewonnen, gegen Leverkusen, seid ihr auch mit dem Heimsieg in die Saison gestartet. Wie ordnest du das ein? Als Arbeitssieg, als Hauptsache gewonnen, als wir haben echt noch viel Arbeit. Was für eine Kategorie fällt das?
Also das klang schwer nach derselben Kategorie dreimal für mich und das klang ja dreimal absolut richtig. Also ja. Zähes Spiel, ganz zähes Spiel. Taktisch guter Gegner, kein gutes Spiel von uns mit dem Ball. Irgendwann wird es auch gegen den Ball kein gutes Spiel mehr. Und dann haben wir einen guten Torwart und einen misslungenen Torabschluss für einen Sieg gebraucht. Also das war definitiv ein glücklicher Sieg.
Wie oft hast du beim Warmmachen und so noch an Mainz gedacht? Oder ist das wirklich komplett weg? Ist man wirklich so sehr Profi?
Woran ich beim Warmmachen nochmal gedacht habe, war tatsächlich die Atmosphäre beim Warm-up gegen... Also bei unserem Warmachen jetzt gegen Köln habe ich nochmal an das Warmachen gegen Mainz gedacht, weil das war wirklich das Lauteste, was ich jemals im Vorfeld eines Spiels gehört habe von einem Stadion. Und da musste ich einfach nochmal dran denken, was für eine unglaubliche Emotionalität das war. Da muss ich sagen, das ging mir schon nochmal durch den Kopf. Das ging mir seitdem schon nochmal durch den Kopf. Und als jetzt das erste Mal wieder so richtig Warm-up vor der Süd war, kam es nochmal hoch.
Ist das Thema im Vorfeld eigentlich? Also versucht man das so explizit aus den Köpfen zu kriegen? Denkt nicht mehr dran oder geht es wirklich bei null los?
Es geht schon bei null los, aber ehrlich gesagt, es ist natürlich in den Köpfen, aber das ist, das wird dann schon irgendwie mal thematisiert, aber es wird jetzt nicht nochmal aktiv groß verarbeitet oder so, sondern es ist halt einfach, es ist da, es schwingt mit, immer mal wieder kommt man irgendwie vielleicht darauf zu sprechen, alle paar Tage oder Wochen mal, aber es ist dann, also was, das klingt zwar doof, aber wir sind es halt alle seit Ewigkeiten gewohnt, die Jungen seit einem Jahrzehnt, ich seit etwas mehr als zwei, das halt einfach, oder seit, weiß ich nicht, zweieinhalb, seitdem man Fußball spielt, dass halt Enttäuschungen und diese großen Rückschläge einfach dazugehören. Also es sind Niederlagen, Verletzungen, unglückliche Momente, das gehört halt leider dazu, wenn man Sport macht und deswegen lernt man das auch eben zu verarbeiten, damit klarzukommen.
Hilft dir dann als erfahrener Spieler auch, wenn du die Jüngeren aufbaust, dann so Erfahrungen wie 2018, da hast du ja diese fast schon legendäre Interview gegeben, wo du sagst, das bleibt jetzt hier hängen, also dieses in einer Gruppe auszuscheiden bei der Weltmeisterschaft in Russland. du hast ja schon mal so eine herbe Enttäuschung mitgenommen, hilft und weißt halt in dem Moment auch, es wird weitergehen. Hilft das, damit Spieler aufzuräumen oder ist das in dem Moment egal?
Ich glaube, dass das ja eh bei der Sommerpause geschehen ist. Also wir waren da alle irgendwie, also die anderen bei den Nationalmannschaften, der Rest im Urlaub.
Die anderen Mykonos, Ibiza.
die gängigen Orte, DFB, Mykonos oder Ibiza. Ja. Da, die großen drei für einen Fußballprofi. Ja, deswegen, man verarbeitet es in der Zwischenzeit. Also nach den 6 Wochen ist dann schon viel davon einfach passiert. Wenn man sich danach erst wieder sieht, beziehungsweise die bei ihrer Nationalmannschaft waren, hatten ja dann auch nochmals irgendwie 10 Tage länger. Das heißt, da waren es fast 2 Monate seitdem, bis man sich wieder gesehen hat. Ja, das ist einfach, da ist viel Wasser den Rhein runtergeflossen, ne, in der Zwischenzeit.
Jetzt zu dir persönlich, du bist ja ein gestandener Bundesliga-Profi, Weltmeister in der Blüte Richtung Zenit der Karriere. Haben die Saudis schon angerufen?
Ich habe das Zeit meiner Karriere nicht, wie soll man sagen, es gibt ja Spieler, die das sehr lancieren, wenn sie Angebote haben, um ihren eigenen Marktwert nochmal in die Höhe zu treiben. Ich hatte da nie das Gefühl, das machen zu müssen, ehrlich gesagt, und dabei belasse ich es auch. Aber anscheinend spielen die auch mit Innenverteidigern da. Also, ja.
Die spielen auch, kein klares Nein. Was ich mir mal frage, jetzt, ich bin ja einfach hier so ein naiver Fan und es gibt ja, wenn man in einer Kneipe sitzt, ja immer dann oft den Satz, jetzt wechselt der Henderson hin, jetzt wechselt der dahin. Ob du jetzt 90 Millionen auf dem Konto hast oder 200, ist doch auch egal. Ist das egal?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden, würde ich sagen, oder? Das ist tatsächlich, ich glaube nicht, dass du da für alle sprechen kannst. Die Jungs führen verschiedene Lebensstile, die Jungs haben verschiedenen Background, manche haben vielleicht Verantwortung für auch noch sehr viel mehr Leute, die sie irgendwie, die sie finanziell unterstützen. Ich finde, das muss immer jeder mit sich selbst ausmachen, ob das dann Priorität Nummer 1 ist. Ist das in Ordnung, wenn man so denkt, finde ich. Klar, es gab zumindest mal, würde ich sagen, mal eine Handvoll Wechsel diesen Sommer, wo ich mir denke, Rudi, vielleicht wäre die sportliche Ambition doch das, was du an Nummer 1 stellen solltest, weil das andere hast du eh schon genug.
Was ich mich als naiver Fan dann auch immer frage, ist, warum wechseln eigentlich so wenig Spieler im Zenit ihrer Karriere an Orte, wo es so richtig schön ist? Ich habe da auch mit Marcel Schmelzer mal drüber geredet. Warum wechselt man nicht am Ende so nach Sardinien, nach Cagliari oder zum RCD Mallorca oder so? Also wenn die jetzt zum Beispiel dir geben dir in 3 Jahren ein Angebot und du hättest dann die Möglichkeit, irgendwie da auf einer Finca zu wohnen, schön in der Nähe von Palma, warum machen das so wenig? Ich saß da jetzt wieder beim RCD im Stadion, hab mir das angeguckt und dachte so, warum spielen hier eigentlich unsere alten Säcke nicht?
Ich kann nur für mich reden, für mich wäre das ein Aspekt, der eine Rolle spielt, ja. Aber
okay.
Ja. Also, oder keine Ahnung.
So Nizza theoretisch oder sowas.
Wenn es irgendwann mal, so lange spiele ich nicht mehr, ne? Aber sagen wir jetzt mal theoretisch, du sprichst hier mit mir vor 10 Jahren und dann gibt es zwei Vereine, die vielleicht sportlich beide gleich interessant sind, die vielleicht finanziell ähnlich unterwegs sind und dann ist auf jeden Fall so das Leben, das man da führt, außerhalb des Spielplans, ist dann schon was mit reinspielen würde. Also bei mir zumindest. Ich glaube, dass es einigen auch egal ist. Aber bei mir ist das auch was, sollte ich eben eventuell noch ein bisschen länger gehen als nur diese eine Saison, was ich schon mit in die Erwägung mit einbeziehen würde, ehrlich gesagt.
Denke ich auch immer. Ich denke mir dann immer an so Karrieren wie Diego Contento, lange bei Girondins Bordeaux oder auch Mario Gomez, der mal so 1,5 Saison bei Florenz mitgenommen hat, in der Toskana leben, ist doch Weltklasse.
Also ja, du musst dir halt nur echt denken, du bist jeden Tag am Trainingsplatz. Ne? Du bist jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Du spielst da diese Spiele. Deswegen kann der Lifestyle außenrum nicht Priorität Nummer 1 sein. Ich finde, es kann mit reinspielen, aber du musst schon immer gerne zur Arbeit gehen, so doof das klingt. Dass du jetzt nicht dir jeden Tag beim Trainingsgelände denkst, oh Gott, ich will hier nicht sein, nur damit du dann zweimal die Woche nachmittags einen schönen Latte Macchiato trinkst, ne?
Ja, und manche suchen dann ja doch auch noch die sportliche Ambition, ne? Wenn es jetzt so damals Isco und dann jetzt auch Gerüchte gibt um Bonucci, wie hast du das verfolgt? Weil es ist ja sicherlich auch jetzt nicht Vorbild, aber gleiche Position und so, sicherlich jemand, dem du auch bei der Arbeit gerne zuguckst, oder? Also wäre schon cool, mit dem in einer Liga zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es einfach cool, wenn man richtig gute Spieler in seiner in seiner Liga hat, mit denen man sich messen kann, weiß nicht, auf die man sich freut, wenn man gegen sich spielt, weil man weiß, das ist eine Herausforderung. Das ist schon, ich finde das was Großartiges.
Also freust du dich zum Beispiel, wenn du jetzt liest, Bayern holt Kane, sagst du nicht, fuck, jetzt wird's noch anstrengender, weil ich war zum Beispiel in Bremen und dann bringt der Tuchel ja einfach mal auf einen Schlag am Ende nochmal Choupo-Moting, Müller und Tell und dann denkst du als Bremer, als Amos Pieper, denkst du, oh Leute, ich will einfach nur nach Hause.
Ja gut, und, ja klar, die Herausforderung wird größer, aber ehrlich gesagt, das ist doch, also ich finde, das ist, wofür du das dann machst. Also ich sehe jetzt nicht den Punkt da drin, dass man sich so leicht wie möglich machen möchte, sondern du willst ja dann irgendwie das Spiel spielen und dann 90 Minuten dastehen und denken, ja, das war jetzt hier gerade einer der mit Sicherheit 5 besten Stürmer der letzten 10 Jahre in Europa und im besten Fall hast du ein richtig gutes Spiel gemacht und den eben nicht zur Entfaltung kommen lassen und dann gehst du ja ganz anders nach Hause, als wenn du das Gefühl hast, deine Gegner stellen gar keine Herausforderung für dich da.
Jetzt bist du ja auch, ich habe es eben schon gesagt, langsam geht's auf den Zenit der Karriere. Es klingt immer so hart, aber ich glaube, du kannst damit umgehen.
Das ist okay. Irgendwann ist auch recht in Ordnung.
Ja, ich habe ja.
Und das ist das Geile, du glaubst es nicht. Ne? Es ist egal. Es können dir 100 über 30-Jährige erzählen, du glaubst es nicht und dann kommst du selber dahin und du merkst, alles klar, die hatten recht. Ich erzähle jetzt den gleichen Schwan auf den Jungen und ich weiß, dass die sich denken, ja, ist alles gut, alter Mann, komm.
Generell aber auch, jetzt ist ja, wir haben einen krassen Unterschied zwischen den Generationen gerade in Kabinen. Denkst du manchmal so, oh Gott, was machen die da alle? Und ich habe mal bei All or Nothing, diesen Dokus von Amazon gesehen, dass die Spieler teilweise auch in der Halbzeit das Handy schon in der Hand haben und so. Bist du da auch so wie so ein Papa manchmal, der die so pädagogisch anpackt oder hören die eh nicht?
Ja, das ist eine schwierige Gratwanderung, ehrlich gesagt, zwischen eben Eingreifen, wenn man Dinge sieht und dann so besserwisserisch klingen, das ist schon, ja, da muss man aufpassen. Ich gehe auch mit Sicherheit, bin ich manchmal auch zu, wie soll man sagen, ich bezeichne es jetzt mal ein bisschen positiver für mich, ratschlaggebend. wo ich mir dann auch denke, ich weiß, es interessiert ihn eigentlich gar nicht, aber also mein Gedanke ist halt immer, wenn du es nicht ansprichst, dann weißt du, es verändert sich nicht. Wenn du es ansprichst, hast du wenigstens noch die Chance, dass es sich bessert oder verändert. Weißt du, ich meine, auch wenn die auf einmal bei manchen weiß, dass man einfach, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt links rein, rechts raus geht oder ob das direkt irgendwie, ob es direkt irgendwie abprallt an der, weiß ich nicht, an Hammer und Amboss, aber ja, wenigstens versuchen.
Noch kurz zum BVB, zum Abschluss nochmal zurück. Marco Reus hat die Kapitänsbinde abgegeben. Warum ist Emre Can ein guter Leader bei euch?
Oh, ganz einfach. Erstens ist er sehr anerkannt, weil er eben authentisch Gas gibt und vorangeht. Weil er, glaube ich, mit allen gut kann. Also er ist so sehr angesehen in allen. Es gibt ja immer Gruppen in Mannschaften. Es gibt immer, das ist in jeder, wenn es nicht läuft, wird Grüppchenbildung moniert, aber die gibt's auch, die gibt's in jeder Truppe, egal wo.
Das sind halt und 23 über, junge Menschen, also das ist doch logisch. Ich finde diese Diskussion auch immer so absurd.
Ja, dann ist ganz normal. Also 25 Leute auf einen Haufen gewürfelt, ganz andere Geschichten, woher sie kommen, ganz andere, weiß ich nicht, vielleicht auch Bildungshintergründe etc. Es ist ganz normal, dass nicht alle klarkommen.
Ja.
Und ist aber eben von allen anerkannt, kann mit allen gut umgehen. Deswegen, ich fand's eine sehr, sehr gute und die logische Wahl.
Okay. Und jetzt noch Ausblick, ihr spielt direkt ein Derby in Bochum, die 5-0 auf die Mütze bekommen haben. 5-0, ne? 5-0. Wie geht man da jetzt so, als ich unterstelle jetzt einfach mal so ein bisschen als Papa, auch in der
Hast du die Highlights gesehen?
Ja.
Von Stuttgart, Bochum? Mit dieser Riesenchance in der 2. Minute für Bochum.
Ja.
Durch Hoffmann, den er mit rechts vorbeischiebt. Da weißt du, wenn er reingeht, dann wird es ein komplett anderes Spiel, ne? Deswegen.
Das ist das, was Lucien Favre immer mit Engelszungen bei den Pressekonferenzen zu den Journalisten gesagt hat. Im Fußball geht's einfach um Nuancen, ne? Wir reden hier von einem Spiel, wo das geht 1,5 Stunden. Du bist ja auch großer Basketballfan, da werden viele Punkte gemacht. Im Fußball durchschnittlich 2 in 1,5 Stunden. Durchschnittlich 2 Punkte.
Ja.
Das heißt, auch Selke, der gegen euch die Latte trifft, wenn der drin ist, das kann auch ausschlaggebend sein, dass ihr dann 5-1 gewinnt, theoretisch. Das kann auch ganz anders, weil dann Lücken entstehen, weil dann Wut im Bauch ist. Es kann auch sein, dass FC dann 2-0 gewinnt. Das ist wirklich brutal.
Und jedes Tor verändert ein Spiel ganz oft komplett. Das ist das, was was mich immer so ein bisschen fuchsig macht in dieser Berichterstattung, wenn dann so gesagt wird, das hätte jetzt auch nichts verändert. Weißt du, so eine Mannschaft gewinnt 4-0, die anderen haben bei 0-0 eine Chance vergeben oder bei 0-1 und dann so, ja, dann hätten sie halt 4-0 oder 4-1 verloren, so eine Milchmädchenrechnung.
Ja.
Das macht mich wahnsinnig, weil das halt die komplette Statik des Spiels verändert. Jetzt sagen wir, Bochum geht 1-0 in Führung, dann kriegen sie genau das Spiel, was sie wollen. Dann verteidigen die, dann laufen die, dann kontern sie über ihre schnellen Jungs.
Richtig.
Und dann wird es ein furchtbar unangenehmes Spiel für Stuttgart, wenn der Ball reingeht. Und deswegen, glaube ich, wissen wir alle, dass das eben nichts zu bedeuten hat, sondern dass dann einfach die Bälle auf der einen Seite reingeflogen sind, auf der anderen nicht. Dann kommt das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis. Auf einmal gelingen die tödlichen Pässe, die Dribblings funktionieren. Und dann spielen wir halt auch in Bochum, ne? Und in Bochum ist kein einfaches Pflaster.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Nämlich bist du dann so, ich unterstelle es einfach mal so, als Papa auch unter anderem in der Kabine jemand, der sagt, ey Leute, das ist hier im positiven Sinne ein Drecksspiel. Wir müssen, das ist ein Derby, hier ist nichts mit Hacke, Spitze und so, sondern hier geht es nur um 3 Punkte. Und in Bochum ist ja immer ein bisschen wie Pokal. Es gibt ja diese Stadien, wo du immer in Bielefeld, in Bochum, in Braunschweig, in Osnabrück, das ist immer, wenn du dir das anguckst, sind immer gefühlt Pokalspiele.
Ja.
Und in Bochum wahrscheinlich auch. Die haben jetzt richtiges Messer zwischen den 10, achtest du dann auf sowas? Weil das sind ja die Situationen, da würde ich jetzt als Fan auch wieder sagen, wenn du da sowas gewinnst, dann machst du halt mit in der Meisterschaft. Ne? Weil das sind diese Spiele, da musst du diesen Auswärtssieg
holen. Und davon hast du in der Bundesliga halt einige. Ne? Und da musst du einfach Erwachsenenfußball spielen und diese Spiele gewinnen. Und davon hast du in der Bundesliga wirklich pro Jahr 5, 6, 7 Auswärtspartien, in denen du einfach nicht glänzt. Also manchmal klappt vielleicht auch alles und dann gehst du vielleicht auch mal im 3-0 nach Hause, aber in der Regel sind es umkämpfte Partien, in denen eben diese Kleinigkeiten, in denen die eine vergebene oder genutzte Torschuss den Unterschied ausmachen oder den einen konzentrierten Pass, den du spielst, und da gehört Bochum auswärts definitiv dazu.
Letzte Frage, ihr habt ja in alter Tradition mal wieder einen Spieler von uns geholt, Rami Benzebaini. wenn du jetzt das ist ja mittlerweile so ein Running Gag unter Gladbach-Fans, wer geht als nächstes? Wenn du so in den Gladbacher Kader guckst, wen fändest du da ganz attraktiv? Wen siehst du auch mal in Schwarz-Gelb irgendwann?
ja gut, du weißt ja, da haben wir einige gemeinsame Freunde. Und wenn du jetzt das Wort attraktiv schon reinwirfst, dann würde ich natürlich Chris Kramer
selbstverständlich
übernehmen, ne? Ist ja logisch. Das sind paar gute Jungs.
Mit dem Sternchen im Vertrag mit Anschlussverwendung.
Ist eine gute Mannschaft, aber ich werde jetzt Teufel tun und da einen Namen nennen, ne? Ist ja klar.
Okay, nächstes Mal. Wir müssen erst noch ein paar Spiele gespielt werden.
Ja.
Mats, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt muss ich ja neutral bleiben und nicht sagen, viel Glück in Bochum. Was sagt man denn? Bleib gesund, oder? Gerade in deinem Alter.
Boah, bleib gesund. Das ist das, was ich am meisten höre mittlerweile, auf jeden Fall.
Bleib gesund. Vielen, vielen Dank, mein Lieber.
Sehr gerne, Tobi.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao. So, Mats Hummels. Da können wir echt,
ja, guter Gesprächspartner.
Ich will mich zu sehr Honig ums Maul schmieren, aber da könnt ihr froh sein, dass ihr so einen habt, weil wir haben jetzt ja mit Stindl auch so einen abgegeben. Also es ist ja auch wichtig, dass du so eine Instanz, so einen erfahrenen, eloquenten Spieler in der Mannschaft hast, finde ich, oder? Also stell dir den mal weg, selbst wenn er auf der Bank säße, wenn der weg wäre bei BVB, das ist schon...
Ja, ich finde auch, der ist irgendwie eine Institution in der Mannschaft, war auch einer der besten Spieler am Samstag, neben Gregor Kobel, und ja, auch wenn er vielleicht von manchen Leuten manchmal so ein bisschen runtergeschrieben wird, finde ich, steckt in dem immer noch so viel drin, ob jetzt mental oder spielerisch, das ist schon cool. Und ich hoffe natürlich, dass er seinen Lebensabend nicht irgendwo im Süden verbringt, sondern beim BVB.
Im Süden von Dortmund, wenn dann.
Ja, genau.
Auf der Südseite des Phoenixsees. Kann er mit Roman Weidenfeller Tretboot fahren. Das ist doch das, was man sich dann noch so wünscht als Fußballprofi. Ja, wunderbar. Was ich noch ganz dringend sagen muss, Gregor, ist, im Fußball geht es ja nicht nur um die Bundesliga. Ich höre doch schon die Unkenrufe von den Sofas, von den Steppern, wo hören über Leute Podcasts? Im Rewe, im Edeka, es gibt noch ganz viele andere Supermärkte. Da sagen doch alle, warum reden die jetzt hier gerade nicht über meinen Verein oder immer nur über die Bundesliga? Das wird alles passieren, Leute. Aber es ist so viel, ich muss ja erstmal erklären, worum es hier geht. In Zukunft werden wir auch über zweite Liga reden, dritte, vielleicht mal vierte. Vielleicht gibt es mal einen coolen Platzwart aus der 5. Liga, warum denn nicht? Mit dem mal ein bisschen schnacken. Schalke, die es gerade noch nicht so richtig hinkriegen, super spannend. HSV macht das, was der HSV immer macht. Das würde mir, also ich als HSV-Fan würde ich, glaube ich, mir gerade eher wünschen, aus Trendgründen, dass sie gerade noch nicht so funktionieren würden. Ich
wollte gerade sagen, sie haben von 3 Spielen noch keins verloren. Ja. Also werden sie in der Relegation wieder scheitern.
Ja, passieren viele Dinge. Und Paul Dardai, wie viele Familienmitglieder will er noch einsetzen? Jetzt, wo er nicht mehr da wohnt, der Bushido Berlins genannt. Also da ist ja mehr Kinder auf dem Platz, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja unglaublich. Aber mal gucken, was mit Hertha passiert. International, Riesenthema. Riesenthema, werden wir auch drüber reden. Es passieren so viele spannende Sachen. Wie versucht Inter nochmal ins Champions-League-Finale zu kommen, ohne Robin Gosens zum Beispiel. Brighton reüssiert unglaublich da in Verbindung mit Saint-Gilloise. Ganz spannendes Projekt in der Premier League. Kloppo versucht nochmal anzugreifen, hat dann Stuttgart dafür geholt. Ist auch nicht oft passiert. Es passieren viele, viele spannende Dinge in den Ligen. Gündogan beobachten wir natürlich ganz klar. Toni Kroos natürlich. Was da passiert in Primera Division, sind so viele schöne Sachen, die passieren, aber es ist eben erst der erste Spieltag.
Ich jetzt Dortmunder natürlich ja, todtraurig und aber auch glücklich über Jude Bellingham, der in zwei Spielen jetzt schon wieder 3 Tore gemacht hat.
Ja, also, da hat man auch wieder gesehen, was ich für eine Laie bin. Ich habe vorher zu Freunden gesagt, ja, wenn er sich da ein bisschen unterordnen muss, defensiver spielen muss, mal gucken, der wird Startschwierigkeiten haben, war meine Prognose. Jo. Da habe ich aber schön einen Chuck Norris Roundhouse-Kick aus Madrid bis Köln bekommen von Jude Bellingham. Wahnsinn, wie der abgeht. Also, das ist ja, der trägt diese Nummer 5 von Zinedine Zidane ja mit einer, der hat es verdient, die zu tragen. Kannst du jetzt schon sagen, der wird das einfach machen und das wird ein Mittelfeld zusammen mit Toni unglaublich, wie die malochen werden. Also, da werden wir ganz viel drüber sprechen, auch ist doch klar. Und das ist natürlich nicht der erste Spieltag in diesen Ligen gewesen, sondern die spielen schon ein bisschen. Aber für uns ist es hier der erste Spieltag und wir kommen jetzt rein.
Für uns war es die erste Partie heute. Ich werde hier das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, vielleicht mal was zu meiner persönlichen Champions League der Regionalliga Nordost mitbringen.
Oh, wer ist da so dein Favorit? Was ist so dein Traum? Also du bist ja in Berlin gerade.
Ich bin gerade in Berlin, ja.
Was guckst du da so für Spiele? Du kannst ja in Berlin, kann man ja immer geile Spiele gucken. So mit einem Bierchen, immer Pommes in der Hand.
Also ich war bei Hertha einmal und ich habe mir die Regionalliga auch mal kurz angeguckt. Ich habe die VSG Altglienicke im Jahn-Sportpark mir angeschaut.
Gegen wen?
Gegen BFC Dynamo.
Oh. Wahnsinn.
Spannend, hat man viel zu sagen.
Da guckt man auch gerne mal so eher auf, passieren auf den Rängen fast noch interessante Sachen als auf dem Platz. Aber das ist doch toll.
Sonst gehe ich in dieser Liga am liebsten zu Chemie Leipzig.
Natürlich.
Aber ja, es gibt so viel zu bereden.
Es gibt viel zu bereden.
Hast du denn eine Prognose, jetzt wenn wir mal bei der Bundesliga sind, wer wird denn Meister, wird so langweilig wie die letzten 11 Jahre oder was denkst du?
Ja, vor allem Stichwort langweilig. Ich finde nichts langweiliger, ehrlich gesagt, als Prognosen, weil die ja keinerlei Sanktionen haben. Also wenn jetzt mal irgendwie so Marco Rehmer gefragt wird, wer wird Meister und wenn es falsch ist, musst du wieder anfangen Fußball zu spielen, dann ist es spannend. Aber es wird ja nie irgendwie, da kann jeder irgendwas rausrülpsen, aber es wird ja nie überprüft, ob es stimmt, wenn jetzt Christian Ziege 2019 gesagt hat, nächstes Jahr wird Wolfsburg Meister. Da hat ja nie jemand gesagt, das stimmt ja gar nicht, der Ziege hat ja gar keine Ahnung. Und das finde ich immer in Prognosen immer so, das ist so Füllmaterial. Es ist doch so egal, ob ich jetzt sage, ich glaube, Darmstadt steigt ab. So, da sitzt doch keiner noch zu Hause, oh, ihr habt ja gehört. Leg mal die Messer und Gabel hin. Tommy Schmidt sagt Darmstadt.
Am Ende der Saison vor allem, so richtig Kram. Irgendwo.
Genau, ja, ich bin kein großer Prognose-Fan, weil aktuell die Prognosen ja auch sind, ja, Bayern wird Meister, Dortmund Zweiter oder Leipzig oder Dortmund wird Meister, weil sie jetzt Allaire von Anfang an haben und oder Leverkusen ist der Geheimtipp. Oder also das ist die ganze Zeit, man könnte auch mal edgy sein und sagen, Freiburg wird Zweiter oder so oder irgendwas an, aber geht immer nur um die 4. Und das ist so ein bisschen langweilig. Und deswegen, Gregor, habe ich, um das mal zu umgehen, mal andere Prognosen eingeholt. Nämlich Prognosen, die nie abgeholt werden. Nämlich Prognosen, die ganz andere Platzierungen betreffen oder ganz andere Daten betreffen, als immer nur, wer steigt ab, wer wird Meister, wer schießt die meisten Tore. Deswegen habe ich einfach mal so Freunde des Hauses gefragt, wer wird denn Zehnter zum Beispiel? Wer schießt die 4. meisten Tore? Und wer kriegt die meisten roten Karten? Und warum wird diese Saison eigentlich ganz besonders toll? Und das habe ich mal ein paar Leute gefragt, da können wir jetzt gerne mal reinhören. Und dir danke ich jetzt erstmal, Gregor. Vielen, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Du, danke dir, dass ich da sein dürfte, die erste Folge.
Mir macht das richtig Freude und ich glaube, das ist immer ein guter Indikator dafür, dass man da eine richtige Entscheidung getroffen hat. Mir macht das richtig Spaß, es musste einfach raus. Ich liebe es, über Fußball zu reden. Nächste Woche ja übrigens statt Gregor ist Jana Wosnitzer dann hier, meine Gesprächspartnerin. Da freue ich mich auch sehr drauf. Viel Expertise, die wünscht sich auch. Ich habe mich letztens mit ihr auf dem Kaffee getroffen, haben wir das Projekt hier mal ein bisschen durchgesprochen. Die wünscht sich natürlich auch, ihr Fußballwissen hier auch mal wieder irgendwo rauszuhauen. Jetzt, wo sie immer nur dem amerikanischen Football-Ei hinterher rennt, drüben in Köln-Deutz bei RTL. Fußball gibt's auch noch in ihrem Leben. Fußball gibt's auch noch. Da freue ich mich drauf. Bald bist du wieder da. Große Freude. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Aufschlag mitgemacht habt. Und jetzt hören wir mal in die Prognosen rein. Tschüss, macht's gut.
Servus, hier ist David Alaba. Auf Platz 10 der kommenden Bundesliga-Saison wird am Ende definitiv nicht der FC Bayern landen, weil sie wieder ganz oben stehen werden. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Außerdem glaube ich, dass Serge Gnabry der 4. beste Torschütze wird, denn letzte Saison ist er ja der 5. beste geworden und da ich ihn ja wirklich sehr gut kenne, weiß ich, dass er sich immer verbessern will. Die meisten roten Karten, glaube ich, bekommt der Mats Hummels. Aus dem Grund, weil er ja mit Thomas Müller in einer Kickbase-Gruppe spielt und der Thomas ihn vielleicht sogar in seiner Mannschaft hat. Und die Saison wird auf jeden Fall überragend, weil einfach super Mannschaften, super Spieler dabei sind und ich hoffentlich auch ein bisschen Zeit finde, mir Spiele anzuschauen.
Hallo, hier ist Caroline Kebekus und auf Platz 10 der kommenden Saison wird am Ende definitiv nicht Borussia Mönchengladbach landen, weil die noch viel, viel schlechter abschneiden werden. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass Niklas Füllkrug der viertbeste Torschütze sein wird, denn vor ihm werden noch ein Dortmunder, ein Bayer und Davy Selke landen. Und Selke wird bei der Heim-EM in der Startelf stehen. Wartet ab, ihr werdet es sehen. Und ich bin mir sicher, die meisten roten Karten bekommt Granit Xhaka, weil Leverkusen hat den Enu geholt, um die Leute umzuholzen. Und die Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil der 1. FC Köln wieder an Europa anklopft.
Hallo meine Lieben, hier ist der Moritz Wagner von den Orlando Magic. Und als loyaler Werder Bremen-Fan bin ich mir sicher, dass wir wieder mal auf dem 10. Platz landen, weil gesundes Mittelfeld ist unser zweiter Name. Ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass der viertbeste Torschütze dieses Jahr Harry Kane wird, weil genau 100 Millionen Euro wird man ausgeben müssen für den viertbesten Torschützen der Bundesliga-Saison. Und ich bin mir tatsächlich auch sehr, sehr sicher, dass die meisten roten Karten in der diesjährigen Bundesliga-Saison alle Oliver Kahn bekommt für den wunderbaren Job, den er geleistet hat beim Bayern München in den letzten Jahren. So als Kind, da bleibt mir immer, also als Werder Bremen-Fan bleibt mir immer die Nasenbohraktion gegen den Miroslav Klose in Erinnerung. Und für mich ist Oliver Kahn einfach eine Legende. Eine absolute Legende. Das war's von mir. Die Bundesliga-Saison wird fantastisch, weil Dortmund wieder nicht gewinnt und es verkackt. Und ich freue mich drauf.
Also, hier ist Toni Kroos. Auf Platz 10 der kommenden Bundesliga-Saison wird am Ende definitiv Borussia Mönchengladbach landen, weil das, glaube ich, weder für oben noch für unten reicht. Und sich Tommy Schmidt, denke ich, sehr darüber freuen wird. Wobei, kann man das vielleicht sogar als Erfolg werten? Gut, außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass Niklas Füllkrug der viertbeste Torschütze wird. Denn ich glaube, dass nur Kane, Haller und Kolo Muani mehr Tore schießen werden als er. Die meisten roten Karten bekommt auf jeden Fall, das ist schwer, ich sag Granit Xhaka, da er, den ich übrigens einen sehr, sehr guten Spieler finde, aber eben auch, glaube ich, ein Hitzkopf ist. Also kann das mal passieren. Und die Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil, ja, wird schon gut. Hoffen wir mal wieder auf ein enges Rennen, ne? Also, alles Gute.
Hallo, hier ist Esther Sedlacek.
Kommen wir mal zu den wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Saisonprognosen der laufenden Spielzeit. Und da landen wir ja auch ganz schnell bei Platz 10. Welche Mannschaft könnte diese Saison auf Platz 10 beenden? Ich bin der Meinung, dass der 1. FC Heidenheim dort landet. Warum? Die Heidenheimer, weil die Mannschaft von Frank Schmidt irgendwie immer die Ruhe weg hat und ihr Ding durchzieht. Klar, jetzt erste Bundesliga-Saison ist sicherlich alles ein bisschen was anderes als noch in der zweiten Liga, aber ich traue es ihnen absolut zu, dass sie am Ende nichts mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben werden und Platz 10 drin ist. Und wer könnte der viertbeste Torschütze werden? Ich tippe auf Jonas Hofmann, der hat auch noch ein Ziel vor Augen, die Europameisterschaft im eigenen Land. Und da wird er sich doch als viertbester Torschütze der Bundesliga durchaus empfehlen. Wer könnte die meisten roten Karten kassieren? Ja, das ist natürlich keine einfache Frage. Und ja, wir kennen ihn auch noch nicht so gut, aber Minjae Kim, ja, das herzliche Monster, wie er sich ja selber nennt, der wird schon ab und zu auch mal dazwischengrätschen, wenn es sein muss. Und da wird auch die ein oder andere rote Karte drin sein. Doch, mal gespannt, wie es am Ende dieser Saison mit meinen Tipps so aussieht.
Hi, hier ist Claudio Pizarro. Auf Platz 10, den kommenden Bundesliga-Saison, wird am Ende definitiv Stuttgart landen. Weil ich glaube, die Mannschaft findet diese Stabilität nicht, dass die haben in den letzten Jahren gehabt. Und die können sehr gut anfangen, aber am Ende, die werden immer nach unten gehen. Oder die können sehr schlecht anfangen und dann am Ende werden nach oben gehen. So, und die haben diese Stabilität in der Saison nicht. Außerdem bin ich der feste Überzeugung, dass Thomas Müller der viertbeste Torschütze wird. Und die Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil dieses Mal FC Bayern München bekommt Konkurrenz und wird sehr spannend bis zum Ende, wer Meister wird. Ich bin mir sicher, die meisten rote Karte bekommt Rani Kedira. Da glaube ich, die Schiedsrichter werden die wirklich sehr achten, was der diese Saison macht.
Hi, hier ist Christian Ulm Na, also auf Platz 10 der kommenden Bundesliga-Saison wird am Ende definitiv der 1. FC Köln landen. Weil sie wie in jeder Saison wieder mit Schiedsrichtern zu tun haben werden, die ungerecht, korrupt, gemein, unfair pfeifen. Aber diesmal zugunsten des 1. FC Köln. Das wird sich drehen. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte wird der 1. FC Köln nicht verpfiffen, sondern seine Gegner. Und deshalb steigt Köln diesmal nicht ab. Glücklicherweise aufgrund dieser vielen Schiedsrichter-Fehlentscheidungen und landet auf Platz 10. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass der viertbeste Torschütze Roy Mackay wird. Der wird es diesmal nicht ganz nach oben schaffen. Er ist ja auch jetzt nicht mehr der allerjüngste. Ich glaube, dass Roy Mackay aber immer noch Spaß machen wird. Und der vierte Platz ist ja auch toll bei so vielen Leuten, die da mitspielen. Ich bin mir sicher, die meisten roten Karten bekommt Van Bommel. Das ist einfach ein Typ, der kneift die anderen Spieler so in die, der zwickt gerne und zieht am Ohr, macht gemeine Sachen. Aber die Offiziellen sind sich diesmal dessen bewusst. Und ich glaube, dass der Van Bommel diesmal die meisten roten Karten bekommt. Und die Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen vom FC Bayern München und Werder Bremen geben wird, wie jedes Jahr eigentlich. Aber ich glaube, dass Bremen das diesmal endlich schafft. Okay, ciao.
Neue Folgen von Copa TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.